Ihr Lieben, heute wollen wir mal schön einen auf dicke Soße machen. Bei einer Soße sind natürlich immer die Zutaten und deren Anteil essentiell. So auch bei dem beliebten Fiete-Gastro-Rezept für die dicke Soße, das in seiner Urform schon eine Erwähnung in der Rezeptsammlung Maestro Martinus aus dem 15. Jahrhundert fand. Ich habe hier mal die Zutaten, die wir brauchen, vorbereitet. Als Basis geben wir großzügig von dem Melzer hier rein. So. Das kann natürlich dann auch mal etwas derber werden. Darum muss auch immer genug Merget dazu kommen, um das Ganze zusammenzuhalten. Ja, das sollte reichen. Am besten in einem Verhältnis von ungefähr 7:1. Das bringt Struktur rein und hält das Ganze zusammen. Um die Viskosität zu justieren, kommt später eine weitere Komponente dazu, damit die Soße nicht zu zäh wird. Man spricht im Kochjargon auch von einem sogenannten Überraschungsgast. Jetzt kann man dann auch gerne mal reduzieren auf ein Thema, damit das Ganze rund wird und leichter verdaubar. Bis dahin ganz viel Gesabbel, aber schön darauf achten, dass die Substanz nicht verloren geht. Serviert wird es am besten mit einem schönen Intro. Und dann kann es auch schon losgehen. Guten Appetit.
Oh, hier fühle ich mich wohl.
Ja, das alte Studio.
Kann ich einen Pfefferminztee haben?
Klar.
Bitte?
Sehr gerne.
Weißt du, was mich nervt?
Ich?
Nee.
Okay.
Fingernägel schneiden.
Mhm.
Wie oft machst du das?
Ich habe das große Glück, dass ich meine Fingernägel kauen kann in den meisten Fällen, weil ich mit der, bis auf den Daumennagel.
Wie jetzt kauen? Wirklich jetzt?
Ja, das ist nach dem Duschen und Badewanne. Ich bin ja oft in der Badewanne, in die Weite, dann machst du einmal so knack und dann sind die relativ gut und dann feile ich die an der Hose. Was?
Wie an der Hose?
An der Hose, hier so. Und dann sind die wieder glatt.
Also was unsere Zuhörer nicht sehen, Tim trägt eine Schmiegelpapierhose.
Ja.
Und da geht das sehr gut.
Nee, aber das ist eine der Wellness-Behandlungen, die ich gerne häufiger machen würde. Weil ich aber einfach in meinen Tagesabläufen nicht richtig reinkriege, meine Küre. Weil ich finde das, und ich bin ja wirklich das absolute Gegenbeispiel davon, ich finde eigentlich gepflegte Hände ganz schön.
Ja.
Ja.
Das ist schon schön.
Ja.
Aber Maniküre mache ich auch nie, weil ich habe immer das Gefühl, dass...
Das sieht man ja auch.
Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass... Ich komme mir da blöd vor, wenn jemand an den Füßen oder an den Fingern darum macht. Ich habe immer... Wäre ganz lustig, weil ich so durch Ottensen laufe und in so einen Manikürenladen reingucke und du würdest da sitzen.
Mhm.
Also, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Ja.
Ich löse nur gerade parallel und was würde es mich jetzt nicht interessiert, was gesagt. Aber neulich hieß es irgendwie, ich soll mal aufhören mit dem Rumgekläffe dir gegenüber. Gut, dann höre ich heute mal auf.
Wer hat denn
schön,
das,
dich zu sehen.
Wer hat denn das gesagt?
Ich bin geistig verwirrter.
Gibt's da nicht. Oh. Ja, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
Nicht als
Floskel, ernst gemeint.
Mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen wieder in der Hektik des Montages. Termine, Kreativtermine, die zeitlich schwer einzugrenzen sind. Deshalb bin ich auch 20 Minuten zu spät. Entschuldigung
dafür. Ich habe gesehen gerade auf Instagram, du bist in deiner Küche, also in deiner Bullereiküche tätig gewesen. Beziehungsweise war da einiges los.
Ja, unter anderem. Das hat mich jetzt nicht aufgehalten. Ich habe noch mit Ripke gesprochen. Am Mikrofon.
Ja. Ach so, du hast einen Podcast aufgehalten. Machst einen Doppelpodcast heute?
Ja. Aber da wurde ich ja gefragt, dann ging es um meine Meinung und jetzt geht es ja hier um die Meinung der anderen.
Und was macht der für einen Podcast?
Alle Wege führen nach Rom.
Ah, da warst du noch nie?
Nee.
In all den Jahren?
Nee. Wir sind seit Jahren verabredet, aber ist immer so, lass mal telefonieren.
Der hat jetzt einen Goldzahn, habe ich das richtig gesehen?
Mhm. Verrückt. Weil ich mal reingehauen habe, weil ich nicht eingeladen worden bin. Und da dachte ich, okay.
Zum Podcast?
Ja.
Ich habe dich bei Bettina Rust, warst du auch endlich mal? Da habe ich dich gehört neulich.
Oh, ist das ausgestrahlt jetzt?
Toast Hawaii.
Und ist gut?
Ja, du bist sehr ruhig.
Ist das so?
Ja.
Was, ist das gut oder schlecht?
Anders. Also du redest sehr...
Eloquent?
Das sowieso. Anders, ruhig. Und sie ist natürlich auch jemand, die ein, zwei Mal deine Antwort auseinandernimmt und sagt, ja, aber das war ja gar nicht die Frage. Ich hatte dich eigentlich gefragt, ach ja, das fand ich ganz
wahrscheinlich
erfrischend.
Ich länger geantwortet, weil ich sonst nur Ja oder Nein hätte sagen können. Und weil ich aber höflich bin, tue ich so, als ob ich irgendwas anderes beantworte.
Ja, aber sie hat es auch gut gemacht. Dann habe ich dich, im Deutsche Bahn Podcast gehört. Okay, und wann kommt hier Ripke raus?
Keine Ahnung.
Aber bald.
Ja, du warst ja zufällig da in der Stadt und dann haben wir uns zufällig getroffen.
Melzer auf allen Kanälen.
Ja. Guck mal an, doch.
Wahnsinn. Das passt aber ganz gut hier zu einer Frage, die einer geschickt hat. Ob du, Tim, schon mal in der Geschwindigkeit deines Tuns Menschen verloren hast, weil du immer so schnell unterwegs bist und so viele Dinge machst?
ich jetzt sage, nein, würde ich lügen, weil vielleicht weiß ich das gar nicht, dass ich sie verloren habe. Also es gibt Bereiche, wo ich hin und wieder Freunde oder zumindest die ich als Freunde bezeichne, auch mal über einen verdammt langen Zeitraum nicht sehe oder nicht spreche. Was für mich wiederum aber nicht ganz so schlimm ist, weil ich weiß, dass die Beziehung nach wie vor aufrecht ist. Mhm. Und hin und wieder ist das wie immer im Leben. Es gibt Wellenbewegungen, wo man sich mal kurz einer auseinanderlebt, aber ohne jetzt ein großes Drama da hinten, sondern ich sag mal neue Beziehung, abgebrochene Beziehung, neue Freundeskreis, neuer Job, neue Lebensort, dann verliert man sich kurzfristig, aber die Beziehung stürzt ja nicht. Und dann gibt es natürlich auch Leute, mit denen ich nicht mehr zusammen lebe, arbeite, in Anführungszeichen, aber das ist einfach, weil wir unterschiedliche Entwicklungen haben. Also das heißt ja immer so, ich bin, oder so bleib bloß wie du bist. Mhm. Und ich sage immer, hoffentlich nicht. Mhm.
Aber meinst du es nicht böse, sondern ernst?
Ich meine es total ernst. Ich meine, hoffentlich bleibe ich nicht so, wie ich bin, weil da ist schon auch einiges noch so. Und über die Jahre verändert man sich. Und mein Leben hat sich verändert auf ganz vielen Ebenen. Und natürlich verändert sich dadurch auch manchmal die Beziehung zu anderen Menschen. Aber ich habe die Leute, glaube ich, nicht verloren. Glaube ich zumindest, aber das kann ich selber nicht beantworten. Das müssen andere sagen. Weil ich sie nicht mehr gesehen habe, weil ich mich für was Besseres gehalten habe oder mein Leben ein anderes geworden ist und ich mit denen keinen Kontakt mehr haben will. Das ist Quatsch. Aber generell würde ich schon sagen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, oh Mensch, wäre es schon schön, wenn wir mehr Kontakt hätten.
Aber du bist auch tatsächlich schnell unterwegs, ne?
Na, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich sehr, 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 ich habe die Bollerei seit 15 Jahren im selben, das ist mein Hauptquartier, da bin ich jeden Tag, da fahre ich jeden Tag hin, wenn ich in Hamburg bin. Und ich habe sonst viele verschiedene Baustellen, an denen ich gesehen werde, die aber genauso wie hier, das Studio ist eine Minute zu Fuß von der Bollerei entfernt. Und eben gerade habe ich noch das gemacht. Und
ja, genau, das meine ich.
Ja, aber es ist ja nicht schnell. Das ist so, als wenn du ins andere Büro gehst oder das ist, wenn jemand eine andere E-Mail beantwortet.
Ja.
So, ich habe an unterschiedliche Themen, die ich auf unterschiedlichen Leveln irgendwie bearbeiten muss und mit unterschiedlichen Präsenzen. Und heute ist halt mein Kreativ-Kommunikationstag.
Zufällig oder immer montags?
Nee, zufällig.
Zufällig. Und du bist bei den drei Fragezeichen. Ist das zu fassen?
Ist das geil? Es gibt ja so
Sachen. Also wirklich?
Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich fehlt mir nur noch der Dschungel. Und dann bin ich komplett. Dann bin ich ein kompletter Medienmensch.
Auch da habe ich gerade am Wochenende irgendein Interview gelesen. Ach ja, klar. Wo es hieß, bloß nicht.
Da spreche ich ganz deutlich.
Ja, was willst du denn da?
Normal. Es ist großartiges Fernsehentertainment.
Das stimmt, aber du bist ja trotz allem.
Ja, und ich finde das nicht positiv. Also ich finde das falsch, weil wir schauen das, wir gucken das. Viele Millionen Menschen schauen das.
Nee, Moment, Sekunde.
Und wir schauen das nicht nur, weil wir uns mit den Leuten teilweise identifizieren.
Ich habe das nicht despektierlich gemeint, willst du denn da, sondern die Frage wäre wirklich...
Ist mein Wort, bitte. Ja, ich benutze nie wieder heute.
Also was würdest du da machen? Das meine ich. Also,
ja, so wie die anderen. Ich würde am Lagerfeuer sitzen und intime Geständnisse von mir geben.
Ja, genau. Und dann? Du hast ja hundertprozentig einen riesen Giftschrank. Von Dingen, von denen du weißt.
Nein, das meiste habe ich ja längst wieder vergessen.
Meinst du?
Diggi.
Meinst du?
Unser Pusher ist wieder in der Haus. Nee, ich glaube, ich würde es so machen. Ich gucke ja gerade die derzeitige Staffel. Ich weiß nicht, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird.
Ein paar Wochen.
Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich schon wieder vorbei. Ich wäre wie die Lucy.
Von den No Angels.
Ja, ich würde mich selber beschäftigen. Ich würde putzen. Ich meine, ganz ehrlich, die hat neulich einen Dschungel gefegt. Und genau das würde ich auch machen.
Das ist schön.
Ein Dschungelfegen ist schon richtig geil.
Ja.
Ja, aber diese Leute, die da lethargisch vor sich hin dümpeln und so gar nichts machen, irgendwie so. Vielleicht würde ich auch ein Fitnessvideo, also würde ich ein Fitnessmodell entwickeln für mich, für ein besseres Sixpack, weil ich ja selber schon nicht mehr gesehen habe.
Die würden doch bestimmt wollen, dass der Melzer was kocht.
Auch das würde ich gerne machen. Aber das ist der einzige Grund, warum ich nicht, aber wirklich der einzige Grund, warum ich nicht in den Dschungel gehe, weil ich keine Essensprüfung machen würde.
Okay, aber gut.
Weil den Sinn sehe ich nicht.
Aber hast du schon mal eine ernst gemeinte Anfrage bekommen?
Nein, aber ich arbeite seit Jahren daran, dass ich mal eine kriege.
Ich finde...
Ich war ja neulich schon bei Big Brother.
Das habe ich gesehen.
Allerdings.
Das war auch nicht schlecht.
Ja.
War das deine Idee?
Ja.
Was du da gemacht hast?
Ja.
Das fand ich sehr lustig.
Das war brillant.
Das war wirklich...
Das war Fernsehgold.
Wie kann man sagen, oder wie beschäftigt man Schimpansen?
Ja.
Das war wirklich gut. Ja. Erzähl mal bitte ganz kurz.
Ich war eigentlich im Kölner Treff und habe mit Wim Wenders mich über die Hochkultur Deutschlands unterhalten. Also er hat den
für einen Oscar nominiert.
Ist er?
Ja.
Ach krass.
In Japan
der Schauspieler, ne?
Nee, der Air, sein Film.
Wirklich?
Ja, als bester Film.
Ach, das ist krass.
Japan?
Es geht im Wesentlichen um jemanden, der öffentliche Toiletten betreut, aber grundsätzlich ist da noch eine weitere Geschichte, denn wir haben uns gut verstanden. Und ich stand dann draußen irgendwie und dann habe ich auf den Bildschirm geguckt und habe ich gesehen, das ist sozusagen das Büro und dann lief gerade Knossis eigen Big Brother.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, wird das hier produziert? Und dann habe ich gedacht, geil, ich wollte schon immer mal ins Big Brother Haus. Und dann wollte ich rein und dann war meine Begleitperson und nein, das machst du nicht. Und ich so, ja doch, das mache ich. Und wenn du nein zu mir sagst, mache ich erst recht. Und dann haben wir uns drauf geeinigt, dass ich reingehe, aber nicht rede, damit sie mich ein bisschen unter Kontrolle hat. Dann habe ich, das ist ja auch blöd. Und ich dachte, so einen klassischen Cameo-Auftritt. Einfach reingehen, einmal durch den Raum und wieder raus. Damit das aber ein bisschen, und ich wurde so verkabelt und dann habe ich da ein Pflaster gesehen. Dann habe ich das Pflaster in die Hand genommen, habe gesagt, was kann ich denn damit machen? Und dann habe ich einen Stiftzettel und ich wusste, dass ich ein Rätsel mache. Und was war noch dabei? Das war's, ne? Stiftzettel und Pflaster. Und dann bin ich in dieses Big Brother Haus rein. Und da waren die ganzen Influencer und ich habe nicht gesprochen. Ich habe gegrüßt. Und dann habe ich den Zettel auf den Tisch gelegt, ein Pflaster dazugelegt, einen Stift dazugelegt, habe auf eine imaginäre Armbanduhr gezeigt und habe das Haus wieder verlassen. Und
das war schon lustig.
Es war ein Rätsel ohne Lösung. Es war auch gar kein Rätsel. Es war einfach nur Sachen zusammengeräumt auf den Tisch packen. Und dann war faszinierend, was in diese Zettel, Stift und Pflaster alles hineininterpretiert worden ist. Und dann waren die 10 Minuten beschäftigt und ich fand das ganz toll, weil ich ja eigentlich nur eine halbe Minute drin war, aber die nächsten 20 Minuten mein Name so oft genannt worden ist. Ein Tim Melzer, der macht doch nicht einfach nur dieser Tim Melzer und ein Tim Melzer hier. Und dann wie so ein rosa Elefant im Raum. Toll.
Und das heißt, ein Tim Melzer kann tatsächlich von dem einen Studio ins andere gehen und sagen, ich will da jetzt mal rein, dann geht das?
Nein, nicht grundsätzlich.
Aber es hat ja geklappt.
Nicht grundsätzlich, aber in dem Falle ja.
Das ist ja auch irre. Ja. Hättest du ja sonst was machen können.
Ja.
Erzählen können.
Ich bin einmal bei Let's Dance durchgekommen. Da hatte ich eigentlich keine Akkreditierung. Akkreditierung heißt das,
ja.
Ne? Akkreditierung.
Ja.
Brauchst du eigentlich, um auch ins Studio reinzukommen. Und ich bin da einfach so selbst, ich hatte selber eine Produktion in denselben Studios und bin dann einfach durch den Saal und dachte, ach krass, hier wird gerade Let's Dance produziert und dann bin ich halt so, ich kenne ja Horror ganz gut, dann wollte ich den besuchen. Und bin ich so an den Leuten, habe immer freundlich gegrüßt und die haben mir die Tür aufgehalten und dann stand ich auf einmal während der Live-Aufzeichnung hinter dem Kamerakran.
Mhm.
Und dann wurde gerade ein Urteil oder irgendwas wurde anmoderiert. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr das gejuckt hat. Einfach sich wie so bei diesen Sportreportagen oder Straßenreportagen, wie so ein Assi dahinter einfach so und einfach wieder rauszulaufen. So eine Brücke. Das hat so gejuckt. Und dadurch, dass aber Hoche und ich das gleiche Management haben, das könnte Ärger geben, also habe ich es nicht gemacht.
Aber
es hat so gejuckt.
Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Also gut, Big Brother warst du, Dschungel steht erstmal nicht an. Let's Dance, wieso? Das wäre doch mal was, oder? Oder schaffst du zeitlich gar nicht, oder?
Let's Dance hat einen Fehler gemacht, für jemanden wie mich, das Niveau ist zu hoch. Also es ist klar, dass ich fest... Also
von den tanzenden Menschen?
Ja, also wenn ich da mitmachen würde...
Ja, die trainieren
würde, ja. Ja, eben.
Das tust du ja auch dann.
Nein, nochmal, ich bin ja eine Bratwurst. So. Und ich finde, also ich sag mal, der Meister der Herzen hat schon lange nicht mehr gewonnen.
Ja.
Derjenige, der wirklich eine Reise
hat. Ich glaube, der letzte war hier der Gewichtheber. Wie heißt er?
Steiner?
Ja.
Ja, kann sein. Also wenn er gewonnen hat, dann ist das genau sowas. Also jemand, der wirklich kämpfen muss, um da übers Parkett. Also niemand, der schon eine Tanzausbildung hat, niemand. Und ich gönne das allen, ne? Aber das ist halt ein professionelles Niveau, das ich nicht in dieser Zeit erreichen kann. Deshalb habe ich auch keinen, also wenn ich weiß, dass ich sowieso irgendwie als 5. Letzter rausgewählt werde, dann brauche ich da auch nicht mitmachen.
Aber.
Also wenn da so eine, wie soll ich sagen?
Cheyenne.
Nee, so eine Staffel der Hilfsschüler irgendwann mal ist. Also ich, Elton, Knossi, solche Sachen. Also wenn die drei dann... Also dann
Knossi war noch dabei.
Ja, ich weiß. Aber der ist ja auch nicht Erster geworden.
Nee, aber es ist ja...
Was?
Es ist ja trotz... Also,
ich bin kein Wasserträger für den Gewinner.
Nein, also du trittst an, nur um zu gewinnen. Und da du weißt, du bist da chancenlos...
Ich trete an, um nicht zu verlieren. Und wenn ich von vornherein weiß, ich werde verlieren, brauchst du noch nicht machen. Das ist
ja, aber kann ja sein, dass du dritter Verlierer nur wirst.
Nein.
Okay. Schade. Irgendwie hätte ich mir das vorstellen können.
So, ja.
Tim Melzer, Let's Dance. Okay, jedenfalls, dieser Mensch, der geschrieben hat, dass du eine ziemliche Geschwindigkeit in deinem Tun hast, der hat mir auch ein Cover von einer DVD geschickt. Ich sehe nicht recht. Scharfe Bräute, coole Typen, krasse Karren.
KPMD.
Guck mal.
Ja, ich und Steffen.
Steffen Hensler und Tim Melzer, ihr habt eine DVD gemacht.
Ja.
Also.
Ja, wir sind die coole Typen.
Also ein Film. Ist jetzt ja nicht irgendwie Kochen oder so?
Ja, also da haben Steffen und ich einen gemeinsamen Bekannten hier in Hamburg. Der hat einen Film, ich sag mal so, für wie heißt das, schlechtesten Filme aller Zeiten, ja, so hat er ein Abonnement auf Platz 1, also er ist noch schlechter als schlecht, ist einfach hundsmiserabel, hat dann so die Hamburgensie der Prominenz um sich geschart, Gabo, Jasmin Wagner, Jared Dibaba, Oliver Mut, Tanja Schumann, Tim Melzer und Steffen Hensler und hat dann einen relativ schlechten Film gedreht. Wir haben das auch nicht zu ernst genommen. Also wir,
aber
Steffen und ich sind korrupte Zivilbullen.
Naja.
Und Steffen macht immer rum mit den leichten Mädchen.
Ey, krass jung seht ihr aus. Tim Melzer und Steffen Hensler.
2007, das ist 16 Jahre her, da waren wir jung.
Ist 16 Jahre her. Also
da waren wir jung.
Pass auf, Tim, bevor wir hier Wer bin ich spielen, weil wir haben ja einen Gast, muss ich noch eine E-Mail vorlesen, die wir bekommen haben. Sagt dir Julia Komp was?
Das ist eine Köchin.
Genau. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben.
Toll.
Also Buch, Kochbuch rausgebracht, geschrieben. Und hier kommt jetzt also von einer Zuhörerin, Andrea, kommt hier folgende E-Mail. Ich habe eure Empfehlung dieses Buches gekauft. Ihr habt es hoch gelobt. Aber sorry, ich habe schon ohne Nachkochen bei Sate Padang auf Seite 71 gesehen, dass die Soße so nicht funktionieren kann. Mit Tamarinde wird keine Soße so schön gelb wie auf dem Foto im Buch. Ich habe es nachgekocht und recht behalten. Hätte ein Koch sicher gesehen, wenn er mal in das Buch reingeschaut hätte. Zudem stimmen die Zutaten für die Soße definitiv nicht. Das wird bei den Mengenangaben geschmacklos. Auch das sieht man sofort. Das ist nur ein Beispiel, aber daran merke ich, dass ihr die Kollegin gelobt habt, aber keineswegs auch nur einmal in das Buch geschaut habt, geschweige denn nachgekocht. Ihr könnt euch denken, dass ich in Zukunft sehr kritisch gegenüber eurer Empfehlung sein werde. Sorry, aber miese Recherche. Oder seht ihr das anders?
Mhm. Also zuallererst mal, also ich mache ja nun auch schon, habe jetzt, ich glaube, 7, 8 Kochbücher gemacht. Und diese Bücher durchwandern mehrere Kontrollschritte. Mehrere. Also erstmal bei der Herstellung, bei der Rezeptschreibung, bei der Übertragung, Überleitung dieser Rezepte, dann wird das Ganze von einem Layouter auf Papier gepackt, dann lesen wir das nochmal gegen, dann wird das nochmal vom Buchverlag gegen gelesen, dann checkt man und guckt. Und trotz allem haben wir immer wieder Übertragungsfehler drin. Manchmal sieht man den Fehler nicht, weil er einfach da ist. So, man übersieht den. Beispiel, irgendwann habe ich mal ein Gulasch gekocht ohne jegliche Flüssigkeit. Also einfach kein Wasser, nichts.
Mhm.
Und da haben wir vergessen, einmal habe ich Pizzateigrezept habe ich vergessen anzupassen auf die Menge eines Backbleches. Also ich bin von der Kiloebene ausgegangen und habe vergessen, das runterzurechnen. Mhm. Aber in der Beschreibung bin ich natürlich auf ein Backblech gegangen. Hat das jemand nachgemacht. Da klingt das so ein bisschen Turmeric und Tamarind.
Mhm.
Tamarind in der Tat ist eher was. Hast du Turmeric oder Tamarind gesagt?
Tamarind.
Gut. Tamarind ist eigentlich eine säuerliche Steinfrucht. Turmeric wiederum ist ein Produkt, was eine Soße gelb wird, nämlich Kurkuma.
Ah.
So, ich schätze mal, dass da schon ein Übertragungsfehler ist. Entweder
vielleicht in diesem Falle
von ihr. Oder wenn sie sagt, vielleicht liest sie auch Tamarind. Es ist aber Turmeric gemeint. Vielleicht hat sie das durcheinander gebracht. Kann auch sein. Aber grundsätzlich ist es so, Kochbücher sollten im Idealfall natürlich funktionieren. Aber es gibt immer mal Übertragungsfehler. Und deshalb sage ich auch immer wieder, Kochbücher sind Inspiration. Es gibt keine Rezepte, in meinen Augen, die genauso funktionieren, wie sie auch gedruckt sind.
Also Tim, ich danke dir für diese Darlegung und das zeigt wieder mal, dass du die Dinge alle annimmst, die so gesagt werden. Denn 2 Tage später schrieb sie nochmal, sorry, war falsch.
Wirklich?
Helmut Gothe hat das Buch gepriesen, nicht ihr.
Muss ich ja sagen, weil ich kann mich auch nicht an Julia Komp irgendwie nicht erinnern.
Aber ist doch toll.
Aber das gibt's auch manchmal. Ich hab jetzt gerade mal eine Restaurantkritik irgendwie über die Bollerei, einen richtigen Verriss. Und da wurde sehr dezidiert das Essen verrissen. Und ich so,
seid ihr gar nicht.
Das haben wir doch gar nicht, das haben wir nicht gekocht. Steht bis heute drin.
Ach. Ach so, wirklich? Es ist auch nicht zurückgenommen. Kannst du
ja nicht mehr zurücknehmen. Ja.
Also, das ist halt krass. Jedenfalls, Andrea hat nicht uns gemeint und hat sich dann auch dafür entschuldigt. Aber schön, dass du das auch nochmal so erklärst tatsächlich. Mhm. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich glaube, war das nicht bei Tina Rust im Podcast, wo du auch irgendwas von einer Sauce Hollandaise gesagt hast, dass du die anders erklärst, als du sie machst, weil es dann für den Otto-Normalverbraucher einfacher ist?
Ja.
Irgendwas mit Mehl?
Ja.
Ja, also sowas ist das dann wahrscheinlich.
Genau.
Okay, also wir haben Gast heute, Tim.
Yo!
Und ich sag dir was.
Entschuldigung.
Der kann kochen.
Da war ich ein bisschen begeistert jetzt gerade.
Ne? Der kann kochen. Als allererstes.
Also bleiben wir unter uns heute.
Als allererstes hat er eine Lobhudelei über dich abgelassen. Er sagte, er fand es schon toll, wie du im Weißen Haus gekocht hast. Er hat einen riesen Respekt für dich über all die Jahre, immer mehr und mehr, und sagt, deine Leistung und wie du es machst, ist einfach top.
Oh, jetzt krieg ich fast Tränen in den Augen. Das hat mir noch nie einer gesagt. Aber jetzt hol ihn rein, den will ich sehen.
Aber er hat auch ein kleines Geheimnis, was du nicht weißt. Mhm. Er hat regelmäßig einen Termin in der Nähe der Bullerei.
Mhm, und kommt nie zum Essen.
Und parkt immer auf dem Parkplatz der Bullerei.
Und das ist in Ordnung.
Habe ich auch gesagt, okay. Er hat die Macke, dass er seinen Küchenblock zu Hause fast täglich sauber macht. Er sagt, es ist wie Felgen am Auto. Es muss immer schier sein. Kennst du das Wort schier?
Ja.
Ja,
Lustigerweise auch auf meiner Küchenplatte. Also ich habe auch einen Block in der Mitte. Da ist zwar auch Induktion drin, aber hinten habe ich den Gasherd. Aber diesen Mittelblock, der wird jeden Abend von mir mit Glasreiniger bearbeitet.
Zu Hause?
Ja. Ach. Weil ich das nicht mag, wenn ich abends so Feierabend macht sozusagen und es sind Fettflecken oder noch Fingerabdrücke
drauf. Siehst du? David Beckham habe ich
aber
gesehen.
Aber nur den Block, der Rest ist mir egal, ja, ne?
David Beckham schneidet die Kerzendochte gerade abends, wenn alles schläft.
Ja, guck mal. So,
hat jeder seinen Tick.
Ja.
Dort, wo er heute, am Auto übrigens auch, er macht immer seine Felgen sauber, schreibt er.
Das ist krank.
Das machst du nicht.
Ach,
an deinem Auto definitiv nicht.
Nein, ich fahre die einfach kaputt.
Und schnell. Du bist neulich Donnerstag, an mir vorbeigefahren. Mein lieber Herr Gesangverein. Dort, wo unser heutiger Gast heute kocht, hatte er 1997, als er dort anfing, die Vorgabe, Sterne zu kochen.
Mhm. Geschafft oder nicht geschafft?
Mhm. Von 99 bis 2011. Und den zweiten Stern hat er auch. Und das Ganze knapp 20 Jahre. Hat sich gelohnt. Denn 2002 wurde er vom Gomio zum Koch des Jahres in Deutschland gekürt.
Mhm.
Sein heutiges Restaurant hat einen starken F&B-Bereich für Hochzeiten, Bankette und so weiter und so fort. 60 Gäste finden da Platz.
60?
60. Und er hatte
ist doch nicht viel.
Nö, aber er hatte zu seinen besten Zeiten 40 Mitarbeiter in der Küche. Das ist viel.
Für 60 Plätze?
Ja, ich glaube, die 60 Gäste im Restaurant und auf der Terrasse finden Platz. Und zu den besten Zeiten hat er 40 Mitarbeiter in der Küche.
Ich glaube, du hast ein bisschen Hype sein, hier von KI irgendwas recherchieren lassen.
Kann er uns gleich erzählen.
40 Köche und 60 Sitzplätze.
Zu den besten Zeiten hat er, können wir ihn gleich mal fragen, was damit gemeint war.
Und dann hatte der einen Stern nur.
Und der hatte auch zwei.
Okay, gut. Wollte ich jetzt sagen, mit 40 Köchen, 60, da muss ja wohl ein Zweier drin sein.
Er hat ziemlich abgenommen, hat er mir erzählt. Er hat vor ein paar Jahren 18 Kilo mehr drauf gehabt. Woran lag's? Weil er 10 Jahre lang immer am Pass stand und immer so die Kanten mitgefressen hat oder eine Praline hier, eine Praline da.
Mhm.
Das ist, glaube ich, echt verführerisch, oder?
Keine Ahnung, ich stehe nicht im Pass.
Aber du hast ja auch mal Pass gestanden, oder?
Ja,
hast du mal
gearbeitet. Also ich war nie passiv in der Küche, ich habe immer gearbeitet. Also heißt, ich habe selber gekocht oder ich war nicht in der Küche.
Hast du nicht freigegeben?
Ich habe klassisch nie den Pass gemacht.
Ne? Ah, okay. Er ist ein harmonischer Mensch, wie er sagt. Ob im Job oder zu Hause oder auf dem Teller. Je lauter und hektischer es in der Küche wird, sagt er, desto schlechter die Performance.
Okay, das Zitat kenne ich.
Jetzt kennt wirklich?
Ja.
Ja?
Aber ich komme nicht drauf. Na, sag weiter.
Er hat in der Pandemie angefangen, seine eigene regelmäßige Kochsendung bei Instagram zu etablieren und wurde 2021 vom Gourmet-Magazin Dem Feinschmecker als einer der wenigen Influencer der Kochszene gewählt. Du bist ja jetzt auch sowas fast wie ein Influencer. Du findest ja Social Media statt.
Ja, aber nur passiv. Also ich bin Trittbrettfahrer. Also wenn die jungen Leute mich entdecken und mich gerne mal zu Besuch haben, dann ist das ein bisschen, als wenn ich Frank Elstner einlade. Also ich bin sozusagen Frank Elstner, der Kulinarik-Influencer.
Finde ich, stellst du dir ein bisschen unter Scheffel, weil also gerade so die Melzer und Fu.
Ja, gut, Inhalte, die stark, aber das macht ja Fu, das mache ich ja nicht.
Aber du bist ja trotzdem zu sehen.
Ja.
Die sind schon gut.
Ja.
Sein Credo, Hauptsache, die Gäste sind glücklich.
Ja, wer sagt das nicht?
Ja, keine Ahnung, gibt bestimmt auch Leute, die es nicht sagen.
Ja, ich meine, ein Koch hören, Gäste sind mir scheißegal, Hauptsache ich bin glücklich oder der Kellner oder der was auch immer.
Liegt daran vielleicht auch, dass er seinem Stil mehr als ein Vierteljahrhundert lang treu geblieben ist und das ist die klassisch französische Küche mit regionalen Produkten. Ist das heute noch ein Ding?
Immer mehr wieder. Also gerade, da glaube ich zum Beispiel, bin ich nicht ganz schuldlos dran. oder vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall bin ich da meiner Linie relativ lange treu geblieben, dass ich nicht jeden modischen Firlefanz in der Kulinarik mitgemacht habe und sofort meine Richtung verändert habe. Sondern ich sage, eigentlich kochen wir klassisch französisch. Soll heißen, Soßen ziehen, Schmorgerichte etc. Wir machen es vielleicht nicht in der Exzellenz wie scheinbar unser Kollege, aber grundsätzlich bin ich ja eher französisch ausgebildet als alles andere. Und das ist in meinen Augen auch eine Küche, die der Vergangenheit angehört, weil sie wahnsinnig personal- und zeitintensiv und produktintensiv ist. Das ist schon komplizierter, als einfach ein bisschen Sojasauce mit Knoblauch und Ingwer zu vermengen. Und das mache ich jetzt gerade nicht abwertend, sondern einfach nur so, es ist einfach eine Küche, wir müssen rechnen und das ist schon schwer.
Wenn man ihn fragen würde, wie er schmeckt, oder er und seine Küche, dann würde er sagen, nee, Entschuldigung, wie Hamburg schmeckt. So,
ich entschuldige nicht.
Er sagt, Hamburg schmeckt wie, finde ich lecker und auch gut, wie Angelschellfisch mit Pommery-Senfsoße.
Weißt du, wo ich das gerade hatte?
Ja, stimmt, hattest du im Fischereihafen.
Im Fischereihafen-Restaurant, ja, Kowalke.
Stimmt.
Da hatten wir nämlich Weihnachtsfeier im Januar.
Naja,
du hast eingeladen.
Ja, aber Weihnachtsfeier.
Aber hast richtig auf die Tonne gehauen.
Ihr habt auf die Tonne gehauen. Es war ja keine Weihnachtsfeier.
Da hättest du ja eine Flaschenwand draus bauen können aus dem Zeug, was ihr da an Champagner vernichtet habt. Ja. Aber gut, ne?
Das war sehr nett.
Das war sehr gut.
Grüße gehen raus.
Wirklich.
Das ganze Team und vor allem an Richie, den Barmann.
Ja. Aber auch mit welcher Herzlichkeit man da begrüßt wird, ne? Obwohl wir die sind, die wir sind, weil wir sind schon Hallo-Tris.
Nee, wirklich unglaublich. Ja,
ganz toll.
Also muss man wirklich sagen.
Vielleicht das nächste Mal ein paar Prozente auf die Rechnung
bitte. Er ist fester Bestandteil der ZDF-Küchenschlacht.
Oh, im Lava.
Nee, Lava nicht. Der ja auch. Als letzten Tipp für dich habe ich.
Also Lava ist der Einzige, den ich kenne, der mich schätzt. Glaube ich.
Aus der Küchenschlacht?
Also so laut.
Auch der Rüfer, der schätzt sich doch auch.
Ja, anders. Der wird das nicht so laut sagen.
Dann ist ja die Poletto, die schätzt sich auch.
Die ist aber nicht 1997.
Ah, okay, siehst du, da denkst du wieder mit. Also er ist Küchenchef in einem der traditionellsten oder traditionsreichsten Hotels der Hamburger Elbchaussee.
Warte.
Nicht mehr habe ich auch nicht, da muss jetzt drauf kommen. Ich hab noch was Freestyle-mäßig.
Ich kenne das einzige Traditionshotel, was ich an der Elbe kenne, an der Elbchaussee kenne, ist das Louis C. Jacob. Und dann könnte und müsste das der Martin sein. Der Thomas Mann.
Der Thomas
Mann. Ja, warte mal.
Der Mann mit Zwei.
Ja, ich selber schuld, wenn die zwei Vornamen haben.
Finde ich auch.
So, kann man, so, das ist so.
Finde ich auch. Da dürfen sie sich nicht beschweren.
Thomas Martin ist das. Der Tommy.
Passt das mit dem Zitat, meinst du?
Ja, sehr.
Ja?
Ja.
Soll ich was sagen?
Ich glaube, das hat er im Kontext von Kitchen Impossible sogar gesagt, weil er mal Originalkoch war.
Stimmt.
So, und ich glaube, er war ja auch immer einer, der am Anfang nicht mitmachen wollte, weil er Angst hat von.
Ja, und hat er dann einmal mitgemacht?
Keine Ahnung, ich muss mir mal fragen. Nein, also ich weiß nicht
mit. Nee, aber als
ich glaube, er hatte Angst oder er durfte nicht, eins von beiden. Oder er wollte nicht. Vielleicht finde so, man weiß es nicht.
Soll ich was sagen?
Du hast brillanter recht. Koch.
Es ist Thomas Martin.
In der Tat ein brillanter Koch. Und kommt der denn jetzt auch noch? Oder?
Ich habe keine Ahnung, ob sie ihn reinlassen, weiß ich
so
nicht.
Weiß nicht. So.
Wir sind ja vielleicht im anderen Studio. Wir sind ja heute im neuen Studio.
Mensch,
also Thomas Martin, falls er uns hören kann, der darf gerne reinkommen.
Vielleicht, auf welchen Namen hört er denn jetzt?
Martin?
Weiß Martin nicht. Oder Thomas?
Weiß nicht.
Tommy oder Martin?
Schellfisch.
Matti oder Tommy?
Wo ist er denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Genau. Da.
Ah. Wo stelle ich denn jetzt den Kuchen hin?
Also, hast du Kuchen mitgebracht?
Ja, ich habe Kuchen mitgebracht.
Hast du den selber gebacken?
Ich habe fast. Ne? Also Jakob-Torte habe ich
da. Ach schön, das ist toll. Ist das sowas wie die Sacher-Torte?
Ja.
Hat die denselben Ruf?
Natürlich nicht so ganz so berühmt, aber fast so berühmt.
Hier, oh, wie schön.
Sowieso,
ja. Oh, wie schön, da freue ich mich gleich drauf.
Ich weiß nicht, ob du dich freust, das sind ja Kalorien.
Ich wusste nicht, dass du so eine hohe Meinung von mir hast.
Ja, habe ich.
Da bin ich jetzt aber.
Und zwar, so. Ich sag dir, wo sitze ich denn hier?
Da bitte, 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 bitte.
Und zwar habe ich die hohe Meinung.
Krass.
Schon von Öbel Gönn. Das ist schon sehr lange her.
Ja.
Vom Weißen Haus.
Das macht mich ein bisschen verlegen. Also hat mich wirklich verlegen gemacht. Also in der Tat war endlich mal jemand, der es sieht. Also jetzt mal neben den ganzen Dumpfgelabere von mir. Ich war ja mal wirklich jemand, der sich auch Mühe gegeben hat in der Küche. Also auch versucht hat, mal mit Inhalt ein bisschen zu glänzen und nicht einfach nur mit sinnbefreiter Schwallerei und gnadenloser Selbstüberschätzung. Da tue ich es auch dem einen oder anderen schwer, hin und wieder auch mal meine fachliche Kompetenz zu entdecken. Aber toll, das freut mich sehr, weil dann haben wir in der Tat auch eine Gemeinsamkeit, nämlich dass auch für mich das Louis C. Jacob, wir haben uns da noch nicht kennengelernt, damals durch
Im Jakob damals?
Ja, Weinonkel.
Hendrik meinst du?
Hendrik Thoma.
Thoma, war auch
Hendrik
schon hier.
Thoma, das muss, wann war ich denn bei Rach unterwegs? 99. Und da war es ja schon im Louis X. Und da bin ich bei euch mit meiner damaligen Freundin zum Essen gewesen und ich war offensichtlich, dass ich nicht zum Standardklientel gehörte, weil ein Koch ohne Kohle, das siehst du automatisch der Kleidung denn ein bisschen an, plus, dass ich auch, ich sag mal, Ränder in den Augen, kein Tageslicht, immer schön geackert. Und ich bin offensichtlich, gehörte ich halt auch nicht zu der wirtschaftlichen Positionierung des Restklientels da. Und Henrik hat damals war relativ schnell bei uns am Gast. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand ob das wusste, dass ich vom Tafelhaus kam, aber hat mir so viel Würde gegeben und hat mich so schön durch den Abend geführt, indem er mich hat etwas preiswertere Weine trinken lassen, sprich offen, mir ein Menü empfohlen hat, was eher der unteren Kategorie angehörte und hat das aber mir und meiner Begleitung damals so opulent verkauft, dass ich die beste Entscheidung des Lebens getroffen habe, dass ich ein absoluter Qualitätschecker bin, weil er, glaube ich, intuitiv gespürt hat, dass es mich sonst in allen Belangen überfordert hätte und er hat einfach gesagt, pass auf, ich bringe dich durch diesen Abend. Du wirst hier nach Hause gehen und die Frau, mit der du hier gerade am Tisch sitzt, wird dich bewundern, weil du so kompetent bist und weil du ihr diesen schönen Abend ermöglichst. Und das war fulminantes Gastgebertum, was mich bis heute, neben der Sansibar, ist ja auch so ein Laden, bis heute maßgeblich beeindruckt hat. Jetzt sagen wir erstmal Hallo und dann erzähle ich dir gleich noch eine Folgegeschichte, die mir 500 Euro gebracht hat.
Genau, und wenn du möchtest, kannst du den Kopfhörer aufziehen, Thomas, weil... ja, Thomas.
Ja,
jetzt bin ich voll.
Thomas. Ding. Also es kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, es gibt nicht nur einen Mensch, der zwei Vornamen hat. Ja, es gibt ja ganz viele. Also Thomas der Vorname, Martin der Nachname.
Ja, aber ich kenne sonst keinen.
Kennst du nicht Matthias Dieter? Kennst du auch, ne?
Ja, klar. Ja.
Okay,
auch, sag ich auch nicht Dieter
auch,
zu ihm.
Auch gefährlich.
Also, Didi. Aber es ist natürlich immer gefährlich.
Didi. Didi. Ich nenne ihn immer gern Didi. Matthias Dieter.
Also es ist tatsächlich so, dass ich Tim damals im Weißen Haus erlebt habe. Und über Jahre auch immer wieder verfolgt habe und immer mitbekommen habe, was du machst. Und es ist tatsächlich so. Ich finde, das zollt viel Respekt vor der Leistung von Tim. Jeder hat seinen eigenen Weg, den er geht. Ja, ja, es soll kein Geschleime sein.
Ich wollte nicht unterbrechen.
Jeder hat seinen Weg, den er geht. Und
kommt auch nicht auf.
Bei dir ist das so, dass ich das immer toll fand, dass du so konsequent warst bis bis jetzt wahrscheinlich. Ja. Mal gucken. Ne? Aber ja. Und davor habe ich Respekt, weil ich habe Respekt davor, dass Menschen was Besonderes machen. Und das ist das, was mich irgendwie auch in meinem Job auch am gesund bleiben hält, nämlich was Besonderes zu tun in jeder Hinsicht, irgendwie für sich selber auch, aber eben auch für deine Gäste oder für deine Mitarbeiter. Und das hält mich eigentlich immer wach.
Das ist übrigens das, was nur große Leute sagen.
Ist ja groß.
Ja, manche, aber was nur große, also was für mich immer auch gerade in so einem Format.
Darf ich schon?
Ich bitte dich drum.
Wir haben einen Chardonnay aus dem Burgund, den hat sich Thomas gewünscht.
Recht so.
Soll er
wirklich?
Bekommen? Ja, hat er bekommen hier.
Ach schön.
Kannst du mal erzählen, was du trinkst? Unsere Zuhörer, die interessiert das immer.
Ja, Thomas. Also Burgund ist ja eine Region in Frankreich, eine sehr, sehr schöne Weinregion in Frankreich. Und die Standardtraube da ist Chardonnay. Und und ein Weißwein, ein Chardonnay aus dem Burgund ist einfach ein Traum, weil er hat Fülle, er hat Kraft und der geht auch schon am Nachmittag. Aber bitte in Maßen. Leckerer Stoff und ich trinke jetzt auf euch erstmal.
Guter alter Klassiker der viele Gastro-Historie. Ist es ein Weißburgunder oder ein weißer Burgunder?
Ja, grüße gehen raus. Peters.
Es gibt bis heute nicht beantwortet, die Frage.
Ja, genau. Es gibt viele solche Fragen, gerade beim Wein.
Ja. Willst du nichts zu sagen?
Doch, es ist ein Weißwein aus dem Burgund. Ja. Mhm. Ein Weißburgunder ist aber auch ein schöner Wein, häufig auch in Deutschland anzutreffen. Ja, aber ich bin jetzt gerade bei dem hier.
Also, ja, also das
ist ein weißer Burgunder.
Ist ein weißer Burgunder. Also, wir können ja mal ganz kurz in die Regie sagen, fahr doch mal das Intro ab.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Chuck, Digga, Props, Digga,
ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Eines kann man über unseren heutigen Gast ganz klar sagen, die Kulinarik wurde ihm in die Wiege gelegt. Und diese Wiege muss in einer Küche gestanden haben, denn Thomas Martin wurde in eine Gastronomiefamilie hineingeboren und so war von Anfang an eines gesetzt, die Küche war, ist und bleibt von klein auf Dreh- und Angelpunkt. Die logische Konsequenz: Thomas Martin wird Koch, ist Koch und bleibt es vermutlich auch für immer. Der Reihe nach. Thomas Martin geht nach der Schule weg aus Mannheim. Okay, das kann man verstehen. Ihn zieht's flussaufwärts vom Rhein an die Elbe, genauer nach Hamburg. Auch nachvollziehbar. Was dann passiert, ist ein und in der Retrospektive betrachtet sein Thomas Martins gastronomischer Traum. Kochausbildung im Anglo-German Club in Hamburg, anschließendes Perfektionieren des Gelernten in den Top-Restaurants Deutschland bei Lothar Eiermann im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe, im Gourmet-Tempel Aubergine in München bei Eckart Witzigmann und bei Dieter L. Kaufmann im Restaurant zur Traube in Grevenbroich bei Düsseldorf. Doch wie das Leben so spielt, ein Zufall passiert und Martin ging zurück nach Hamburg, inzwischen als Spitzenkoch. Und der ist er geblieben. Seit über 25 Jahren ist er nun Küchenchef im sagenumwobenen Louis C. Jacob an der Hamburger Elbchaussee. Fun Fact: Schon beim Vorstellungsgespräch wusste er, dass er hier bleiben und vor allem prägen wollte, indem er seinen Stil, die klassische französische Küche mit regionalen Produkten, zu seinem Markenzeichen machte. Geschmack, Akribie und Einklang auf dem Teller sollen sein Schlüssel zum Erfolg werden. Der kam, ist und wird mit Sicherheit auch noch eine Weile bleiben. Wie lange, welche Rolle die Küchenschlacht im ZDF spielt und wie er es packt, ganz nebenher noch Instagram zu bespielen, fragen wir ihn selbst und hoffen, dass er zu Wort kommen wird. Ich sage herzlich willkommen bei Fide Gastro, schön, dass du da bist, Thomas Martin.
Ja, herzlichen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wollen wir mal ganz kurz lösen, ich habe das gerade in dem, wer bin ich, 40 Mitarbeiter und 60 Plätze. Tim sagt da, irgendwas ist da im Ungleichgewicht.
Nee, ich habe gehört, also wenn er dann nur einen Stern kocht und er hat aber kein Talent. Ja. Und es waren ja zwei. Und damit also, ist es wieder fein. Also damit war ich auch wieder beruhigt. Ne?
Also es ist so, dass ich tatsächlich in der Hochzeit 40 Köche mit auszubilden hatte, aber das hängt auch, es ist nicht nur das Restaurant gewesen, was 60 Plätze hatte, sondern es ging um Räumlichkeiten. Wir haben 6 Räumlichkeiten um das Restaurant herum. Der F&B-Bereich ist sehr groß im Jakob und von daher. Aber trotzdem, es waren viele Köche, aber wir haben auch Vollgas gegeben. Aber durch die Veranstaltung, das war der Grund mit. Es gab ein Banketeam,
er hat das so aufgebaut, als ob ihr insgesamt, ihr macht Hochzeiten mit bis zu 60 Plätzen und groß finde ich das jetzt nicht.
Du kennst das Jakob ein bisschen von der Räumlichkeit, sind Räume drumherum. Es ist ein wunderschönes Haus mit Blick auf die Elbe und das Restaurant ist sehr zentral. Mit 60 Plätzen circa und da war vielleicht ein Teil, na, es waren schon auch so 16 Köche, die dafür zuständig waren. Ne? Und in den ersten Jahren hatten wir 7 Tage auf, mittags und abends.
Und jetzt?
Und jetzt habe ich 12 Köche all together. Wir haben uns ein bisschen verschlankt. Ein bisschen ist gut, aber wir haben uns richtig verschlankt und das ist auch nicht ungesund. 12 ausgelernte Köche und noch Auszubildende, also so circa insgesamt 18, sage ich mal. Mhm. Auch mit Veranstaltung, auch das Restaurant nach wie vor. Und ich bin nach wie vor nicht nur am Pass, sondern ich das Kochen, ich habe dieses Kochgehen halt schon als Kind mitbekommen und ich liebe das Kochen. Und das hält mich übrigens auch, es ist ja was, das hast du glaube ich auch, Tim. Das Handwerk sorgt für eine Sache. Egal was passiert, ich kann irgendwas, nämlich kochen. Ja, egal was passiert, was drumherum wäre, es kann nicht schlimm sein im Berufsleben, weil ich kann kochen. Ich habe ein Handwerk gelernt. Es geht dir doch genauso.
Also wir haben gerade gestern Abend bei uns zu Hause, wir hatten Besuch und haben drüber gesprochen, nochmal über die, das war jemand, der gar nicht so kochaffin ist oder die Welt nicht. Und das war seit langer Zeit mal wieder, dass man mich privat gefragt hat, wie es eigentlich da war, ne? Also was man so erlebt hat. Und dann sprachen wir drüber, dass ich eigentlich froh bin, raus zu sein. Ich würde es jederzeit genauso wieder machen. Und dann hat er Quatsch, das ist doch Quatsch, das ist doch scheiß Zeit gewesen. Es hat sich nie scheiße angefühlt. Es war immer energetisch. Und in der Nachbetrachtung gibt es ganz viele Punkte, wo ich sage, das mache ich, würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde aber jederzeit den Weg nochmal gehen. Weil jetzt wäre ich ein Täter und das gebührt sich nicht, ne? Also auch gerade Energie, das Laute, das Anstrengende. Aber ich habe von Tag 1 das Teamwork, die Energie geliebt in dem Laden. Ich fand von Tag 1 an, wir haben nicht ganz so viele Caterings gemacht, aber dadurch, dass ich ein aufmüpfiger Azubi war, bin ich insbesondere bei Caterings oder bei unseren großen Veranstaltungen immer eingesetzt worden als hol mal, tu mal, mach mal, bring mal weg, mach sauber und jetzt aber zack, zack und ab das nächste. Also ich war nur am Flitzen und immer nur unter dem Knüppel und voller Liebe, in Anführungszeichen, von meinem Küchenchef, der immer, wo ist der Melzer, ich brauche den jetzt und so. Ich habe das geliebt. Und das würde ich jederzeit wieder machen wollen. Und ich würde jederzeit genau den Weg auch wieder gehen, weil das ist, entweder man liebt es, man erträgt es oder man hasst es. So, und ich glaube, ertragen ist, glaube ich, das Schlimmste, was du dir antun kannst. Lieben ist geil und hassen ist geil, aber nur nicht ertragen. Was mich interessiert, ich erzähle das manchmal aus dem Interkontinental, wo ich mal eine Ausbildung gemacht habe. Als ich angefangen habe, waren wir 35 Köche. Als ich aufgehört habe, waren wir, glaube ich, 20, 18 Köche, irgendwas in der Richtung. Als sie den Laden abgeschlossen haben, waren es noch 7 Köche. Wie muss man eine intelligente Küche heutzutage planen, insbesondere mit dem klassisch-französischen Hintergrund, dass du von 40 auf 12 Mitarbeitern runter reduzieren kannst, um trotzdem aber nicht irgendwie nur bei Metro, Fegro, Spar, Rewe, Edeka fertige Produkte einkaufst und warm machst. Weil da bleiben ja auf einmal sind 28 mal 8 Stunden am Tag, sind 200, die wegfallen, das kann ja gar nicht einfach nur so gehen. Also wie hast du deine Küche umkonzipiert, dass das funktioniert?
Also wir kochen natürlich nicht mehr diesen extremen Aufwand, wie wir es in den Hochzeiten gemacht haben. Das heißt, wir haben uns auch vom Angebot auf der Karte verschlankt. Mhm. Aber meine Handschrift ist nach wie vor da und die Gerichte sind immer noch toll. Mhm. Also erstmal ist die klassische Posteinteilung nach wie vor. Mhm. Aber jeder kann alles. Das ist eine Lösung. Jeder kann alles. Geschickter Einkauf.
Schöne Vorstellung.
Ja, gut, nicht jeder kann alles, aber jeder soll alles können. Ja, und das klappt zurzeit zum Beispiel ganz gut. Ja. Übrigens, was ich gerade feststelle bei meinem Team, nicht, dass ich den Faden gleich verliere, aber die sind alle so unheimlich nett mittlerweile. Ja, die feiern sich auch alle, die Köche. Ja, früher, wir waren alle sehr on power, ja, und die heute, die sind echt so lieb und so, also sind auf dem Punkt auch da, aber die feiern sich auch. Ja, wenn die sich morgens begrüßen, da wird eingeschlagen, hurra, die umarmen sich. Haben wir
hurra,
das früher gemacht?
Morgens, hurra, ja, das ist glaube so. Ich jetzt nicht.
Ja, doch, untereinander.
Und umarmen, ja, aber hurra wird nicht fallen. Hey, hurra!
Bis ich komme.
Dienstag,
na gut, hurra nicht. Aber die umarmen sich, schlagen ein, ja. Und irgendwie hat sich das schon geändert. Und die arbeiten anders zusammen. Mehr teamorientiert. Also erstmal Posteneinteilung ist klar, bleibt. Weniger Köche heißt auch die Karte verkleinern. Also wenn wir da jetzt mal drüber sprechen. Die Gerichte, es liegt mir, die Gerichte vereinfachen, das liebe ich. Also vereinfachen, Anführungszeichen. Vereinfachen heißt nicht, die Gerichte schlechter machen oder zu schlicht. Aber Einfachheit heißt für mich was Schönes. Einfachheit heißt Reduktion auf das Notwendige, ohne dass es banal ist. Ist übrigens ein ganz schmaler Grat.
Aber was heißt das, ein Gemüse weniger? Oder?
Ja, zum Beispiel. Und den Kerbel weglassen hier und da das Kräuteröl mal weglassen vielleicht heute. Ja. Wenn ich überall, wo ich hingucke, ist jetzt Kräuteröl. Leute, macht mal was Neues. Oder Thomas Martin, lass dir mal was Neues einfallen. Auch wir haben Kräuteröl in der Küche. Aber es gibt so Dinge, die kann man auch mal weglassen. Und das ist eigentlich der Sinn von Kochen auch. Immer wieder suchen auf deine Frage. Also verschlanken heißt für mich eben auch Karte verkleinern. Heißt auch mit den Mitarbeitern anders umgehen. Mehr zentralisieren auch. Selber auch wieder mehr mitmachen. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag Posten koche, aber ich bin auch immer auf dem Punkt dann da, wenn es drauf ankommt. Das mache ich auch gerne. Ich nehme auch raus, mir das ein bisschen auszusuchen, aber trotzdem bin ich auch da.
Bearbeitest du Techniken und Prozesse zu ver... Aber da bin ich ja legendär drin. Mhm. Und zwar einfach, weil ich einfach bumsfaul bin. Ich habe keine Zeit. So, da war ich in der Ausbildung schon sehr, sehr gut drin, dass ich halt Arbeitsschritte, die gemacht worden sind, Leute angeguckt habe und gesagt, das macht doch keinen Sinn. Mhm. Also als Beispiel, da weiß ich, dafür habe ich Sonderurlaub bekommen, weil ich mich geweigert habe, eine Tätigkeit zu machen, weil ich dachte, ich werde verarscht. Es gibt ja dieses Beispiel, dass du, wenn du eine Ausbildung im Handwerk, dass sich die ausgelernten Späße mit dir erlauben, indem sie Arbeitsaufträge geben, die nicht zu erfüllen sind. Und ich glaube, in der Kulinarik, ich bin mir nicht mehr sicher, war es die Erbsenspaltmaschine?
Ja, oder Herdhobel, aber Erbsenspaltmaschine, ja.
So,
ja.
Also die Erbsenspaltmaschine.
Kann ich auch, ja.
Geh mal rüber ins Atlantik und hol mal die Erbsenspaltmaschine. Dann bist du halt rübergegangen, baut die Erbsenspaltmaschine. Ich bin ja nicht gelaufen. So. Und dann gab es eine Aufgabe. Und ich wusste, dass es passiert. Ich wusste von dieser Maschine. Das hatte mir ein Kollege gesagt, der schon seine Ausbildung gemacht hat. Und bei mir ging es darum, Pistazien zu halbieren. Und ich sollte Pistazien halbieren, um sie in eine Terrine einzufüllen. Also in eine Fleischterrine. Mhm. Und da habe ich gedacht, das macht habe ich das mit der Erbse gleichgezogen und dann dachte ich, ich schneide doch die Terrine sowieso in Scheiben. Warum muss ich jetzt die Pistazien halbieren? Mhm. Und darüber bin ich als Azubi erstes Lehrjahr in eine Pattsituation geraten. Ich habe gesagt, mach ich nicht. Und du halbierst jetzt, mach ich nicht.
Und da gibt es viele Beispiele. Du kannst Prinzessbohnen, habe ich auch mal als Ausbilder machen, nee, in der jungen Jahren, Prinzessbohnen der Länge nach halbieren.
Ja.
Völlig Banane, brauchst du nicht.
Ja.
Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo es kompliziert ist, wo es nicht notwendig ist. Und das ist auch ein Grund mit, wie man sich verschlanken kann, ohne dass du die Qualität verlierst, weil du das Produkt nach wie vor feierst. Du feierst die Soße und du feierst vielleicht ein, zwei Komponenten noch auf dem Teller.
Aber da wäre ich jetzt drauf gekommen, weil bei mir schlussendlich, ich habe Sonderurlaub bekommen, 3 Tage, wurde nach Hause geschickt, um über meine Fehler nachzudenken. Schlussendlich, als ich den Laden verlassen habe, hat keiner mehr Pistazien halbiert, sondern der Weg ist übernommen worden. Ja. Und da gibt es ein paar Beispiele dafür. Und ich hatte jetzt mich mit Tim Raue darüber unterhalten. Mhm. Der sagte, ja, diese Kochmethodik der französischen Küche wird irgendwann nicht mehr praktizierbar sein in der klassischen Breite. Ne? Also so in der, im hohen Spektrum, wie bei dir, ja. Vielleicht auch im Nischenprogramm auch noch. Aber dass man sich Gedanken drüber machen muss, wie kann man andersweitig Soßen ziehen, also aus mit der französischen Geschmacksrichtung, ohne dafür 72 Stunden vorher eine Bouillon angesetzt zu haben, dann den ersten Ansatz, dann den zweiten Ansatz, dann das Pressieren, dann die Reduktion, damit du irgendwann mal wirklich, also wenn du jetzt im Hochsegment unterwegs bist, nach 48 Stunden einen Löffel Soße fertig hast, also hochgestochen.
Aber ich finde, du kannst auch eine aufwendige französische Küche, wenn man so vom Geschmack ausgeht, Soßen oder Fonds, du kannst sie auch entzerren, indem du als Beispiel, weil du eine Konsommé sagst oder eine Brühe, du nimmst einfach einen schönen Tafelspitz und kriegst innerhalb von, sag mal, von 4 Stunden kriegst du eine tolle Brühe zustande mit brauner Zwiebel und alles so ein bisschen klassisch auch halten, aber irgendwie auch mit ein paar Tricks, die man im Laufe der Jahre ja gelernt hat.
Ja.
Du bestimmt auch, Tim.
Ja, ja.
Und dann kriegst du, glaube ich, auch eine tolle Brühe. Und du hast ja das Geschmacksbild hast du ja irgendwann mal geschnallt. Also ich genauso wie du, das Geschmacksbild haben wir drauf und wissen, wo es hingehen soll. Und das kann man auch mal auf dem Weg dahin verkürzen und auch auf anderen Wegen gehen. Ich möchte mich nicht an Regeln halten. Ich möchte mich auch als Koch, der in der klassischen Küche zwar aufgewachsen ist, aber ich möchte mich nicht so sehr an Regeln halten. Ich möchte aber ein gutes Ergebnis haben. Und oftmals wendet man die Regeln an, die man gelernt hat, aber oftmals auch nicht.
Ich habe in Frankreich halt eine Soße gekocht, in 2,5 Stunden, 3 Stunden irgendwie, die einer Jus entsprach, die für 48 Stunden gekocht ist. Ganz einfach und wirklich ganz, ganz einfach. Und die Originalköchin, ich habe den Namen leider vergessen, ist ein paar Jahre her, war so beeindruckt, ob dieses Geschmacksfensters, das ich kreiert habe. Ich habe einfach eine Soße aus Hackfleisch gekocht. So, wo ich sage, naja, was brauchst du? Röstaromen, du brauchst eine fleischliche Dichte. Eigentlich brauchst du noch eine Knochenaromatik für ein Ding. Aber ich sag mal, Hackfleisch ist ausgekocht in 30 Minuten eigentlich. Da viel mehr passiert dann nicht mehr. Also dann kochst du den ganzen, ist ja eigentlich ein Tee, was du kochst, den du dann reduzierst und auf Bindung bringst. Und die hat davon den Teil übernommen. Und das, aber ich denke, dass das einer dieser spannenden Prozesse ist, denen wir uns beide stellen müssen in unserer Form der Küche. Wie kriegen wir Mechanismen her, Zeit verkürzt, weniger personalintensiv, weil das wird immer teurer und wir werden früher da von 40 auf 12. Ich habe momentan 28, 27 Köche bei mir. Und das gönne ich mir noch, weil ich noch eine Nebeneinkunft habe mit meinen Medien. Aber wenn ich jetzt reiner Unternehmer wäre, müsste ich da langsam mal an die Schraube gehen, um höhere Gehälter zu bezahlen, aber an weniger Leute.
Also
eine Qualität aufrechtzuerhalten.
Intelligentere Karte ist wichtig, ja. Die gesamten Abläufe intelligenter gestalten. Dafür musst du dich als Chef ja auch öffnen. Das ist ja, ne?
Und ich finde übrigens auch, dass es für den Gast leichter ist, wenn die Karte ein bisschen übersichtlicher ist.
Viel besser, auch wenn die Teller übersichtlicher sind. Ja. Weil wir hatten ein schönes Restaurant hier in Hamburg, Fleet. Wahnsinnig viele Geschmackssatelliten auf dem Teller. Also super komplex. In Köln, 2 Sterne.
Zwei Sterne?
Moissonnet.
Ochsenklee, meinst du?
Nee, Moissonnet.
Ja, toll.
Richtig geil gekocht, aber halt unfassbar aufwendig und viele einzelne Elemente. Und am Ende des Tages, glaube ich, eben wird die Küche, und ich will nicht sagen, dass ich der Vorreiter bin im Sinne einer, dass ich inspirierend bin, aber das habe ich für mich schon immer gesagt, wo ich sage, aber es lag in Ermangelung der Möglichkeiten im Weißen Haus, insbesondere, da war ich alleine am Herd. Plus eine Hilfe irgendwann mal, als ich es mir leisten konnte. Und wir waren jetzt halt nicht so, dass wir zigtausend Handgriffe machen mussten. Also gab es ein Stück Fleisch, ein Püree oder eine Gemüsebeilage, eine Soße.
Und eins sage ich euch, das geht heute auch noch. Und wann war das? Weißes Haus war...
Naja, 2002. Und das ist heute der Stil. Also,
und du findest heute anspruchsvolle Esser, die genau das möchten und nicht mehr.
Christian Bauer hat mal vor vielen Jahren in einem Interview gesagt, sein Traum ist einfach nur Fleisch mit Soße auf den Teller zu packen. Mach doch. Haben die jungen Köche gemacht und irgendwann hat die Hochgastronomie auch festgestellt, krass, wir können noch einfacher sein.
Jetzt wird es nochmal kompliziert, weil du kannst natürlich ein Gericht, also ein Produkt und eine Soße, finde ich großartig, aber das funktioniert auch nur, wenn du eine Vielzahl von Gängen servierst, um einen anspruchsvollen Esser begeistert werden zu lassen, sagen wir, ne? Du musst dann irgendwie 5, 6 oder 7 Gänge machen mit ganz einfachsten Strukturen. Der Haken ist nur, das will ja irgendwie auch nicht jeder. Ja, also ich brauche das nicht. Also ich gehe so viel, du gehst auch viel essen in deinem Leben. Ich möchte das essen, worauf ich Lust habe. Ich möchte à la carte essen und dann möchte ich Lamm essen oder einen Fisch und nicht irgendwie 8, 10 oder 12 Gänge. Aber diese schlichte Küche geht natürlich gut in einem langen Menü. Und wenn du à la carte anbietest, dann wird es schon mal ein bisschen schwieriger. Da
Einspruch!
Ist die Herausforderung noch größer. Ja,
bitte. Richter Einspruch!
Ja, bitte. Bitte.
Einspruch!
Bitte.
Italienische Küche. Antipasti, Pasta, Secondi. Danke. Ja. Das ist ein schöner kleiner Menüaufbau, ein bisschen was teasen. Also deshalb, daran orientiere ich mich ja viel. Ne? Mhm. Essensverständnis, japanische Küche. Mhm. Wenn du wirklich genau hinguckst, monothematische Produkte auf dem Teller, gute Soßen. Simpel. Mhm. Ganz simpel. Und wir gehen jetzt nur die Französische, also ich sag mal, in Italien wird ja nicht so dezidiert exakt geschmort, wie die Franzosen das machen. Nicht mit Soße passieren, auf Glanz bringen, da ist halt Soße, Fleisch, Topf, auffüllen, danke. Aber da gibt's keine Beilage zu. Da gibt's keine noch hier und da irgendwas dazu. Das ist überall immer also bei der klassischen Küche. Aber in den einzelnen Produkten, der Tomatensalat, der wird halt exzessiv betrieben. Die Pasta wird exzessiv betrieben. Und damit geht das schon wieder gut einher.
Eigentlich sind wir ja auch so. Also klar, ja. Ein Tomatensalat, da kannst du dich ja auch richtig reindenken. Also nehmen wir mal das Beispiel Tomatensalat. Du kannst dich ja richtig exzessiv reindenken in dieses Produkt Tomate, in das Produkt, was nimmst du noch für ein Dressing, was machst du daraus, was nimmst du für ein Öl, was nimmst du für ein Essig, was nimmst du für Kräuter, was für ein Salz, was für ein Pfeffer und da hast du wirklich nur die Standards.
Ja, gib uns Antworten.
Bitte?
Gib uns Antworten.
Ja, authentisch bleiben und ja in der Nähe bleiben. Mhm. Also ein Tomatensalat natürlich nur in der richtigen Saison, aber irgendwie auch weniger ist mehr. Ganz ehrlich, der geile Tomatensalat ist für mich einfach die beste Tomate und zwar nicht hier bei uns leider, sondern im Hochsommer irgendwo im Süden. Mhm. Ein hervorragendes Olivenöl, was nicht zu kräftig ist, was so ein bisschen milder ist, nicht zu pfeffrig. Ein toller schwarzer Pfeffer, der ruhig ein bisschen grob sein darf.
Was ist denn ein toller schwarzer Pfeffer?
Normaler schwarzer Pfeffer, den du frisch mörserst. Also allein das, wenn du einen Standardpfeffer schwarz frisch mörserst, einen ganzen Pfeffer, dann hast du schon das richtige Ergebnis. Basilikum, ein guter Basilikum. Toll. Was habe ich vergessen noch?
Salz.
Ein gutes Salz, einen guten Balsamico. Nicht zu viel Balsamico, weil der macht das alles kaputt. Ja, im Grunde brauchst du eigentlich auch nur, guck mal, Tim nickt auch schon, im Grunde brauchst du auch nur ein Olivenöl, also nicht den Balsamico. Aber so zwei, drei Tropfen
schadet nicht. Und das ist ein guter Qualitätsparameter, eigentlich für Leute, die nicht so viel Ahnung haben, irgendwie. In dem Moment, wo du keinen Essig brauchst, hast du eine perfekte Tomate. Also Öl ja, weil das einfach macht einen Ticken gefälliger, fängt die Säure ein bisschen. Aber wenn du eigentlich probierst und denkst so, Essig brauche ich gar nicht, dann ist die Tomate perfekt. Und sowas kann man sich merken. Und dann kannst du irgendwann mal, hast du die Tomate, die keine Säure hat oder die wenig Säure hat. Und dann fügst du ein bisschen Säure, dann esst du ein bisschen in die Natur ein und dann darf auch eine Aromatik drin sein, wie im Balsamico. Wenn du zukleisterst mit Spritzi, ja, wie heißt das? Dieser Balsamico-Ketchup, wie heißt das?
Ketchup?
Nein, hey, diese
Zielflüssige. Balsamico-Essig. Ich weiß, was du meinst.
Diese Flaschen. Dieses
Crema
di Balsamico.
Ist auch geil. Jeder fürs Marketing.
Und dann noch auf dem Tellerrand.
Ja. Crema di Balsamico.
Herzlichen Glückwunsch.
Guck mal, das ist doch genau das, worüber man spricht. Reduzierung. Ja, also wir lassen jetzt den Balsamico weg. Und man kann auch zwei Tropfen dran machen, aber lassen ihn weg. Und trotzdem hast du einen Top-Tomatensalat, den du leider nur, wenn du überhaupt bei uns in Deutschland im Hochsommer rankriegst. Ansonsten am besten in den südlichen Ländern essen. Aber es gibt viele andere Beispiele.
Wie stehst du zum Noma in Dänemark? Für Rezepi.
Ich war noch nicht da.
Du warst wirklich noch nicht da.
Aber ich bin in der Szene ja drin und weiß, also ich finde damals eine kleine Sensation oder eine große Sensation, aber ich habe mich nie viel außerhalb meines Radiuses bewegt. Ich wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Ich fand das toll, dass es diese skandinavische Küche gab. Das war der es gab ja El Bulli, war eine Phase damals.
Warst du jemals experimentell?
Nein.
Nee, du gehörst schon zu
ich hatte eine ganz kurze Phase, da hatte ich mich ein bisschen verloren.
Was hast du da gemacht?
Die ging so ein ja, zu viele Cremes und bisschen zu verspielt auf dem Teller und ich habe immer wieder festgestellt, Juri, bist du das nicht? Aromatik war gut, aber dadurch, dass zu viel auf dem Teller war, verfälscht. Ich hatte mal so ein Jahr und habe sofort wieder zu mir zurückgefunden und man muss auch sich treu bleiben und eine eigene Handschrift auch haben. Aber und so, und das hat zum Beispiel Noma, hat das natürlich damals exzessiv oder ganz besonders gemacht, hat die skandinavische Küche nicht nur beworben, sondern hat das Thema Regionalität brutalst umgesetzt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil das schränkt extrem ein. Aber so gut wie es geht, darf man es heute umsetzen. Das finde ich schon.
Schränkt überhaupt nicht ein, wenn man anfänglich so auf dem Level damit auseinanderzusetzen. Mal abgesehen, würde ich fast sagen, von Fruchtkomponenten durch die Saison. Ne? Aber es gibt auch oder wenn man ein bisschen Verständnis hat für Lagermentalitäten etc. Also Nummer war schon immer sehr aufregend.
Extremer Aufwand auch, ja.
Viel Aufwand. Weil, ja. Nee, Frage basierte eben auch eher drauf, dass er gesagt hat, dass das eigentlich eine Missbrauchsgastronomie ist, die man jahrelang betrieben hat, nämlich Missbrauch am Mitarbeiter. Also mit Missbrauch an. Und da muss man auch wirklich sagen, das ist halt eine Sache, auf die ich im Verhältnis jetzt zu vielen anderen Köchen eigentlich immer ein bisschen stolz bin, ohne dass jetzt ja doch, ich bin stolz drauf, dass ich nie einen Investor hatte, dass ich nie irgendwie ein Auffangbecken hatte für meine wirtschaftlichen Fehler, die ich getroffen habe, oder ich musste alleine dadurch. Und ich hatte auch nie irgendwelche, ich habe mich damals beworben auf Sylt bei einem Sternerestaurant nach der Ausbildung, 75 Stunden die Woche, 800 Mark Gehalt, Zimmer zu zweit zum Teilen, einfach nur, damit ich mal eine Unterschrift auf ein Stück Papier habe, was ja Missbrauch ist, in Anführungszeichen. Und auch das Noma mit seinen ewig unbezahlten Praktikanten, die da ja auch standen und Kräuter, also er hat schon, da waren ja auch am Abend 40 Köche da. Und da standen 20 Köche, die haben nichts anderes gemacht, als das Grünzeug vom Zopf zu zupfen. Innovationsgrad, großartig, aber muss man auch einfach sagen, auch auf dem Rücken anderer Menschen ausgelebt. Ne, auch das ist das. Und das ist so diese Verhältnismäßigkeit. Deshalb finde ich das eigentlich ganz gut, dass er das wirklich auch mal zur Sprache bringt. Der sagt, ja, wir haben Großes geleistet, aber ja, ich habe auch viele unternehmerische Fehler getroffen. Nicht auf das Unternehmen, sondern wie ich meine Ziele erreicht habe. Wie bin ich zum besten Restaurant der Welt gekommen? Weil ich 20 Leute habe, die ich nicht bezahlt habe.
Praktikanten.
Die nur beschäftigen musste.
Praktikanten.
Aber das hast du ja in vielen Branchen so. Übrigens, ne?
Also, ja, Werbung hast du.
In der Werbung hast du zum Beispiel.
Werbung ist genauso schlimm.
Und generell in den Medien.
Du hast aber auch in deinem Leben, hast du auch Phasen. In deinem Berufsleben hast du Phasen, nicht nur im Berufsleben, aber du hast in deinem Berufsleben hast du Phasen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich im Jakob anfing, 97, da war ich anders drauf als jetzt. Also ich habe bei klassischen Köchen gelernt. Ich habe genau diese Laufbahn.
Wo hast du gelernt? Nochmal
den Absender. Bei Eckart Witzigmann in der Aubergine. da habe ich so die À-la-Minute-Küche kennengelernt. Da hing das Kalb noch im Fell im Kühlhaus. Und es gab noch einen Butcher auf dem Posten. Also wir waren 14 Köche in einer ganz engen Küche, in der Witzigmann. Dann war ich in einem Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe. Da habe ich so die ganzen Gerichte kennengelernt. Also Fasan im Ganzen, Rebhuhn, Rehrücken im Ganzen. Wie man im Ganzen mit Produkten umgeht. Auch ein Zwei-Sterne-Restaurant damals. Witzigmann hat ja drei. Und dann war ein ganz toller Chef, war Dieter Kaufmann. Kennen nicht so viele. In Grevenbroich, zwischen Köln und Düsseldorf. Also jetzt nicht Traube in Bayersbronn, sondern so. Zur Traube hieß das Restaurant in Grevenbroich. Und Herr Kaufmann war so ein ganz filigraner. Bei dem habe ich die Soßen gelernt. War so ein ganz stiller. Und der hat auch immer jedes Mal sein Brot selber geschnitten. Ja? Also ich meine, der Mann, der war auch schon 60 und hat immer dieses Brot, was ihr jetzt bekommt, selber geschnitten. Hat nicht einen Koch rangelassen. Also das war so ein spezieller Typ. Aber die Soßen waren sensationell. Und da habe ich was gelernt. Eine Soße im Topf. Ich war Possone da und habe die Soße dann fertig gemacht. Ich sage jetzt mal eine Hummersoße, habe die fertig gemacht und habe dann nochmal abgeschmeckt mit ein bisschen Wein und so und fand die toll. Die war auch gut. Und dann kam Herr Kaufmann und hat einen hervorragenden Wein geholt aus seinem Weinkeller, der viel zu groß war und die Weine mussten auch weg. Und da hat er einen Wein genommen und hat diese Soße mit einem großartigen, mit einer Auslese, mit einer Mosel-Auslese abgeschmeckt. Und die Soße war noch geiler. Und dann war die Soße im Topf, war toll, aber auf dem Teller verändert sie sich total. Und wenn du dann diese großartige Soße auf dem Teller machst, dann verliert sie nochmal. Das heißt, du musst die Soße noch mehr abschmecken, wenn du mit Wein arbeitest, noch weiniger machen im Topf, damit sie auf dem Teller dann schön glänzt. Also nicht glänzt von der Farbe, sondern glänzt vom Geschmack her. Ich weiß gar nicht, wie kam ich gerade drauf?
Ich wollte nur sagen, vielen Dank dafür, weil ich neulich über mich nachgedacht habe, dass ich vergessen habe, wie man Soßen kocht. Dass ich so wirklich original, also so ein banaler Tipp, ich habe es nie so beigebracht bekommen, wahrscheinlich habe ich es praktiziert, aber ich habe neulich mal wirklich mir Mühe gegeben, eine wirklich schöne Soße zu kochen und ja, die war toll, die war wirklich lecker auch im Topf und ich war eigentlich ganz guter Dinge, dann habe ich angerichtet und dann das den Leuten zum Essen gegeben, habe mich selber dazugesetzt, gegessen.
War nix?
War nicht, also war jetzt nicht falsch, aber ich dachte so, Ach krass, Alter, jetzt habe ich hier so viel Liebe und so viel Zeit investiert. Mhm. Dafür kommt hier gerade aber gar nichts rüber. Also das war schon so ein bisschen frustrierend. Ne? Tja, aber das ist krass.
Es gibt solche Tage und solche Tage.
Ja, aber da habe ich genau das nicht geschafft, vom Topf auf den Teller zu kriegen. Und das macht total Sinn, was du sagst. Aber in dem Moment war ich so, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich kam nicht drauf. Weil so hat man mir es noch nie erklärt. Ein bisschen stärker im Topf, weil auf dem Teller verliert. Mhm. Das finde ich einen echt wichtigen Tipp. Mhm.
Und ich kam deswegen drauf, weil, ich habe bei diesen Klassikern gelernt, harte Schule. Mhm. Ganz früher war ich bei Peter Wehlauer, kennt keiner mehr, Burg Windeck, 2 Sterne. Das war 1987. Egal, auf jeden Fall, dann war Herr Kaufmann, war einer der letzten, wo ich dann noch war. Und ich habe bei klassischen Köchen gelernt und es war immer sehr hart. Dann kam ich irgendwann ins Jakob, war sehr jung. Ich war also 29, war damals, wenn du als Küchenchef anfängst, war das jung.
Rotzlöffel.
29.
So. Rotzlöffel ja. Warst du.
So, und dann habe ich da losgelegt und der Druck war da, aber ich habe auch Druck weitergegeben an meine Köche. Und das war eine Zeit, da war ich sehr hart und habe also mit dem Poissonné und mit dem Sauce und mit dem Entremetier bin ich echt hart ins Gericht gegangen, weil ich hatte für mich selber so einen extrem hohen Anspruch und auch Druck. Ich wollte ja Sterne kochen, ich war jung und so und wollte auch alles selber machen. Ich habe meinen Köchen nichts zugetraut. Das heißt, ich bin auf dem Gamagé rumgesprungen, ich bin auf dem Poissonné rumgesprungen, ich bin auf dem Entremetier rumgesprungen, wollte alles selber machen. Ergebnis war Hektik, laut, Stress, Unhöflichkeit. Das waren alles Dinge, die habe ich in den ersten Jahren, die konnte ich. Mhm. Konnte ich toll. Und ich habe erst im Laufe der Jahre natürlich in den nächsten Phasen meiner Karriere habe ich auch festgestellt, guck mal hier, das muss auch anders gehen und ist auch für dich gesünder. Und ich habe irgendwann begriffen, es hat auch nicht so lange gedauert, aber ich irgendwann begriffen, respektvoller Umgang mit meinen Mitarbeitern, übrigens nicht nur mit den Mitarbeitern, mit meinem ganzen Umfeld, ist extrem wichtig und dich selber auch und das, was du erreichen möchtest und das ist alles gar nicht so wichtig, sondern du musst versuchen, einfach grundsätzlich mit deinen Leuten ordentlich umzugehen. Respekt. Respekt ist alles und das habe ich dann irgendwann begriffen und gelernt, aber nicht in den ersten 5, 6 Jahren. Kam sehr früh, kam der erste Stern und so. Das war, ich habe es erst später gemerkt, wenn du so Auf und Abs auch mal so ein bisschen erlebst, dann stellst du fest, ja, so ein bisschen mehr Respekt gegenüber all den Menschen, die dich umgeben, schadet dir selber auch nicht. Und dann plötzlich merkst du, wie das Leben sich ganz neu auch wieder weiterentwickelt. Fand ich eine ganz tolle Erfahrung. Aber ich habe in den ersten Jahren richtig Vollgas gegeben. Da war der zweite Stern noch lange nicht, aber der erste Stern, ich wurde dann Koch des Jahres und so, das war so 2000, 2002, 2003. Da war ich so in meiner Zeit, wo ich also wirklich, wie soll ich sagen, extrem. Du warst bei der Soße. Eine Soße kann sein zu hell, zu dunkel, zu dünn, zu dick, zu viel, zu wenig, zu salzig, zu süß. Zu sauer und was weiß ich noch alles. Und nur die Soße.
Zu leimig.
Zu leimig, ja. Weil die ballert wie Wäsche. Ja, deine Knochen ballern wie Wäsche. Und dann ist das nur ein einziger Leim. Ja, was soll das?
Aber dann hast du es in die Tonne gekocht.
Ja, es war eine verrückte Zeit, eine wilde Zeit. Und dann hat sich das wieder ein bisschen normalisiert auch. Und trotzdem war ich immer hart dabei und habe in den letzten Jahren für mich auch erkannt, jetzt, also ich bin jetzt 57 und habe jetzt auch erkannt in den letzten Jahren, dass viel mehr dazu gehört, als nur gut kochen. Das ist was nur, es ist nicht, soll nicht despektierlich sein. Nur gut kochen ist großartig.
Hätte ich dir sagen können.
Ja.
aber das ist manchmal so. Ich finde ja, ich meine, wir beide gehören einer Gruppe an, die es momentan echt auch Breitseite von allen Seiten bekommt, aber ich finde uns richtig geil. 50-jährige Cis-Männer irgendwie, die einfach an irgendeiner Stelle zur Ruhe kommen. Mhm. Das ist was ganz Tolles. So, also, aber die Frage ist, musst du um das, was du jetzt gerade fühlst, oder erlebt hast oder für dich in der Entwicklung vorher ein Arschloch gewesen sein. Ich glaube, mir wurde die Entscheidung abgenommen durch ein Erlebnis, nämlich ein Zusammentreffen mit Gennaro, den ich immer wieder gerne zitiere. Ich bin ja ein bisschen aus eurer Welt. Ritz Hotel, Marco Pierre White, 3/4 Stunde, hier du Arschloch, wer ist a fucking retard, wo rumkrakiert, zusammengeschlagen, Wongerichten, also wo wir wirklich Prügeleien hin, also ich habe die harte Variante, mochte das irgendwann nicht, weil ich einen Grenzfall erlebt habe, den haben wir hier schon oft besprochen. Und dann habe ich halt diesen Menschen Gennaro kennengelernt, der eben gesagt hat, Kochen ist mehr als einfach nur immer alles auf den Teller zu packen. Mir wurde die Entscheidung sozusagen abgenommen, ansonsten glaube ich auch, wäre ich einen Weg gegangen, hätte mich auch benommen, hätte mich auch viel benommen und wäre aber trotzdem, weil ich bin ein schlaues Kerlchen, glaube ich, genau in derselben Position angekommen, Kochen ist mehr als nur immer Pimmel auf dem Teller. Weißt du, was ich meine? Also immer nur Ehrgeiz und Krampf. Und die guten Köche, die ich mag, also wo ich Stilistiken erkenne, haben alle ein gewisses Alter. haben alle irgendwann mal hochgepumpt.
Aber das ist ja irgendwo der Gang des Lebens, ne?
Ja, aber die haben irgendwann mal angefangen loszulassen und haben dann eigentlich erst gezeigt, wie schön sie sind. Also auch für den Teller.
Aber
Raue, für mich, wirklich nach wie vor, Raue hat irgendwann mal gesagt, komm, jetzt will ich auch den dritten nicht mehr. So, der hat eingesehen, dass er mit seiner Form der Küche keinen dritten kriegt. Oder, weiß nicht, ob er es eingesehen hat, auf jeden Fall ist er dadurch schön auf den Teller geworden. Jemand wie Juan Amador. Mhm. Boah. Unfassbar, seitdem er loslässt, seitdem er frei aufkocht, seitdem er diesen Ehrgeiz nicht mehr hat. Atmosphären in der Küche ist sehr, sehr, also schön. Es gibt so viele gute Leute irgendwie, die einfach ab einem gewissen Alter so einen Punkt erreichen und sagen, es reicht. Und dann eigentlich erst wirklich gut werden. Also, weil sie nicht mehr wollen. So dieses krampfige Wollen und dieses Brachiale.
Aber diese Gelassenheit, die sorgt auch dafür, dass du Dinge auch zulassen kannst. Nämlich zum Beispiel, weil ich wollte ja damals alles selber machen.
Mhm. Richtig dumm übrigens.
Das, wie bitte?
Richtig dumm übrigens.
Ja, genau, ganz schlecht, ja, ganz schlecht. ich habe irgendwann gelernt, abzugeben. Ja? Mensch, abzugeben kann man ja mal machen, ne? Und das habe ich damals nicht getan und habe das natürlich, mache das schon lange und habe festgestellt, damit förderst du natürlich auch jeden Mitarbeiter und das war damals nicht so bekannt. Aber ich sag mal, ich war nie, also das muss ich schon sagen, ich war zu meinen Mitarbeitern auch vom Anfang nie unhöflich oder unter der Gürtellinie. Das war ich nie, aber ich habe viel abverlangt und glaube oftmals auch zu viel.
Aber deine Ambition muss ja auch gewesen sein, einen Stern zu kochen, weil du hast ja, also ich habe gelesen, dass im Duis C. Jakob war die Ansage, mindestens einen Stern zu kochen. Mhm. Und dazu gehört dann ja logischerweise auch mehr als eine Extrameile zu laufen.
Genau, ich habe von mir viel abverlangt und ja, aber letzten Endes, ja, ich war vom Kochen her nicht so glücklich damals wie heutzutage. Heute hat sich Kochen für mich ganz anders entwickelt. Ich koche ja auch privat viel und so und das hat sich für mich ganz anders
verteilt. Aber gibst du das weiter? Hast du das Gefühl, dass du das in die Küche heute anders weitergibst, als du es damals gemacht hättest?
Ja, damals ging es viel um Perfektion. Und Perfektion ist ja auch eigentlich nicht so ein ganz tolles Wort. Also erreicht man sowieso nicht, aber es ging viel um den perfekten Teller.
Ich bin kurz davor.
Und bitte?
Ich bin kurz davor.
Ja, aber bei dir ist es ja aufs ganze großartig, Leben. Ne? Da ist, ja, ja. Hier ist ja nur Kulinarik, bei dir sind es ja Lebensthemen.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das sagen musste, aber das ist einfach so. Das
nee, aber es stimmt ja, du hast recht.
Perfektion,
das,
ja.
Das T in Perfektion steht für Tim.
So, Entschuldigung.
Das wissen wir.
Ich hätte einfach mal zuhören können und entschuldige.
Ja, aber was soll ich sagen, ein warmer Kalbskopf, der war mir nicht warm genug, der war mir dann zu kalt. Ja, ich habe so ein Carpaccio gehabt vom Kalbskopf, also dünne Scheiben, klassisch eingesetzt, mit Flusskrebs und so eine Art French Dressing, das war so ein Klassiker von mir, unheimlich aufwendig. Das perfekt zu machen, ist einfach unheimlich schwierig, wenn du ein à la carte Restaurant hast mit 60 Plätzen. Ich stand immer kurz vorm Infarkt, also überspitzt formuliert. Und durch Abgeben, das zeigt natürlich, hat mir dann gezeigt, guck mal hier, das tut dir auch selber gut. So, da ging es eben um, ja genau, um die Förderung von Mitarbeitern, klar, keine Frage, aber eben auch um selber seinen Job auch gut zu machen. Und so kam ich dann von klassischen Restaurants, genau, die ich gelernt habe, das ist meine Basis bis heute. Das hat mir viel gegeben, bei den großen Chefs zu lernen. Aber letzten Endes musst du deinen eigenen Weg finden, deinen eigenen Stil auch begreifen. Und die ganzen Sterne, die ich erkocht habe, ich habe zurzeit keine Sterne mehr.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Also wo ist da weniger Perfektion jetzt, weil ihr eure Sterne verloren habt? Oder würdest du fast sagen, du bist fast froh, dass du sie nicht mehr hast?
Also es war so, dass wir ja lange Jahre einen Stern hatten. Also 99 kam der erste Stern. In meiner Art, wie ich war, wie ich es gerade geschildert habe, aggressiv, powerful, habe ich da Vollgas gegeben und dann kam auch irgendwann der erste Stern. Dann kam 10 Jahre später, also habe ich erfolgreich gekocht und wollte auch auf Druck auf diesen zweiten Stern auch. Ich war jung und wollte, ja, so wie die jungen Kerls auch heute und Damen und Herren heute, die Vollgas geben wollen auch noch mehr und noch mehr. So war ich damals auch. Und dann ging ein Jahr rum, noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Es war 2005, bis 2006. Es kam kein zweiter Stern und ich war nicht richtig frustriert, aber ich habe festgestellt, boah ey. Und dann irgendwann wurde ich gelassener und habe dann noch gelernt abzugeben. Und dann kam irgendwann 2010 oder 11, weiß nicht genau, oder 2011 kam der zweite Stern. Und dann hip hip hurra, alles super. Und wir haben uns gefreut. So, und dann ging es auch weiter und weiter und erfolgreich auch, keine Frage, aber mit einem extrem hohen Aufwand an Personal. Ich sag nochmal, großes Restaurant, 60 Plätze, hoher Aufwand an Personal, hoher Aufwand an Material, immer Top-Ware einkaufen, immer jeden Tag top kochen. Wir hatten damals mittags und abends auf. Inzwischen hatten wir dann auch 2 Ruhetage, aber trotzdem mittags und abends Service, immer Vollgas gegeben. Und dann zweiter Stern über einige viele Jahre gemacht und dann gab es eine Entscheidung, das war Corona-Zeit, das war kurz vor Corona und da gab es eine Entscheidung, dass wir nicht mehr diesen Aufwand betreiben wollen und können im Gourmet-Restaurant. Dieses Jakobs-Restaurant war immer das Aushängeschild vom Jakob, dadurch haben wir unsere Zimmer gefüllt, unsere Veranstaltung gemacht.
Entscheidung vor Corona getroffen oder während Corona?
Kurz vor Corona.
Also die Entscheidung fiel schon vorher?
Ja, kurz vor Corona, die Entscheidung fiel vorher. Ja, und dann stehst du als Koch davor und überlegst, ja, was machst du denn jetzt? Also, du hast zwei Sterne. Jetzt heißt es, Herr Martin, wir machen das nicht mehr so aufwendig. Das ist alles zu viel. Weniger Köche, weniger Material.
Wer hat das gesagt?
Alle gemeinsam, die Geschäftsführung, der Eigentümer.
Also tatsächlich.
Und, ich habe ja auch gespürt, dass dieser Aufwand so richtig gesund nicht ist. So. Letztendlich war es so, dass wir dann die Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, wir machen das so nicht mehr. Wir fahren nicht mal den Patisseriewagen, wo da die Pralinen rumgefahren wurden. Es gab kein zweites Amüsgöl mehr, es gab kein Vordessert mehr. Das haben wir alles ein bisschen reduziert. Mein Stil ist der gleiche geblieben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
So, und als Koch bist du dann da und sagst, ja, was machst du denn jetzt? Bleibst du oder gehst du? Und weißt du, Tim, ich liebe auch das Jakob. Also ich bin ein bodenständiger Mensch. Ich komme aus Mannheim, bin Kurpfälzer, bin in der Neckarstadt aufgewachsen, bin hier nach Hamburg gekommen und ich liebe das Jakob. Und ich mag das Haus, ich mag diese Elbe, ich mochte schon mehr, so Hamburg sowieso mit der Alster und der Elbe und dann war ich nicht zum Jakob, ich fühlte mich wohl. Und habe gesagt, nee, also okay, du gibst jetzt die Sterne ab, kann man nicht abgeben, aber die Entscheidung zu treffen, wir wollen das so nicht mehr machen, heißt auch, wenn, machen wir es richtig. Und die Sterne sind dann eben weggeblieben. Und dann die Entscheidung zu treffen, was machst du, bleibst du oder gehst du? Und dann habe ich entschieden, ich bleibe. Mhm. Ich bleibe, weil ich mir sage, Leute, ich mache es jetzt einfach mal so. Ich mache einfach mal weiter. Und dann sind ja wieder Jahre vergangen, dann kam Corona und dann kam die Zeit nach Corona und ich habe festgestellt...
Du bist wahnsinnig schnell. Jetzt erstmal, du triffst die Entscheidung, sozusagen nicht mehr anzutreten. Ne? Für die, also nicht abgegeben, aber ihr habt drum gebeten, nicht mehr in die...
Genau, nicht mehr in dieser Zwei-Sterne-Liga zu sein, jeder Sterne-Liga zu sein.
Also aus, mit der Wertung ausgesetzt.
Aber wie macht man das denn dann? Sagt
du
man,
kannst es nicht bestimmen.
Tester haben doch, hier Hausverbot?
Ich habe angerufen, habe gesagt, was wir vorhaben, was wir das so nicht mehr machen und dann...
Weil doch, du kannst es, in meinen Augen kannst du es ganz einfach verhindern. So, also ich wusste gar nichts, tatata ist immer so ein bisschen, du kriegst einen Fragebogen, den du ausfüllen musst. Mhm.
Aber glaube ich
vom Guide Michelin.
Vom Guide Michelin gibt's einen Fragebogen. Wer ist Küchenchef? Was ist der Preis? Was ist die Preisstruktur? Was ist das Signature Dish? Wer hat was? Also so bla bla. Das füllst du aus und dann schickst du es ab. Und ich weiß das sehr genau, weil ich damals das mit aller Macht versucht habe zu verhindern im Off-Club. Nicht, dass wir jemals in der Lage gewesen, also doch, also inhaltlich wären wir in der Lage gewesen, glaube ich, weil der Koch, der dort gearbeitet hat, wirklich großartig aufgekocht hat.
Ich war gerne im Off-Club.
Genau, und ich habe immer, gesagt, so, wenn wir das machen, wenn das wirklich ist, dann darf das nichts mit einer Eitelkeit zu tun haben, dann ist das das Konzept. Mhm. Und nicht nur der Handwerker, dann ist es so dieses Irre, ne, also, oder wir können das machen, aber ich werde als Küchenchef eingetragen. Das war hochgradig provokant, also mein Mitarbeiter da gegenüber. Ich habe gesagt, das muss es dir wert sein, weil dann vertraue ich dir, dass du, und das waren damals, und dann lass uns das bitte nicht machen. Er hat den Kontakt aufrecht gehalten, hat weiter kommuniziert, hat auch gesagt, pass auf, da passiert mehr, irgendwie so hat er jetzt auch einen eigenen Laden und ist da ja auch mit zwei Sternen bewertet. Also das ist auch legitim, der hatte schon immer das Potenzial und ich hatte auch mit dem Stern nie was zu tun. Aber
das ist auch nachvollziehbar, der Gedanke.
Total, es war auch nur eine Provokation, ne? Aber deshalb weiß ich, dass da Fragebögen verschickt werden, die man ausfüllen muss, um in das Heft reingenommen zu werden.
Das haben wir übrigens in dem Jahr nicht gemacht.
Genau. Und wenn du die Frage, und damit setzt du, das ist meine Erklärung, eine andere kenne ich nicht, und damit setzt du aus, weil du kannst nicht sagen, ich gebe einen Stern oder ich will den Stern nicht haben.
Das geht nicht, nein.
Aber du kannst sagen, ich möchte nicht in diese Bewertung
kommen. Kann man jeweils zurückgehen oder ist man dann Restaurant und gratis?
Das wäre für mich erstmal interessant. Jetzt bist du in diesem Hamsterrad, High Level, ne? Und du gehörst zu den kulinarischen Lichtgestalten, zu den prägenden und inspirierenden Figuren. Da haben wir nicht so viel in Hamburg, in der damaligen Zeit zumindest gehabt. Was haben wir? Wir haben Vierhauser gehabt,
als ich anfing, meinst du? Oder
ja, generell so in diesen zwei Dekaden. Große
Vierhauser, genau.
Wir haben Vierhauser, wir haben das Jahreszeitenprüfer, früher war es mal Hoffmann, glaube ich. Wir haben hier Wehmann, dann hatten wir Karlshauser. Das ist ja wirklich so einmal so die ganze Perlenkette Elbchaussee rauf und runter gebumst. So.
War Poletto schon Stern?
Poletto hatte in ihrer Kleinbude, hatte ihn dann aber ja wieder abgegeben, als sie nur das, weißt du?
Rach hat einen Stern?
Sie hatte ihn noch in Eppendorf, hatte sie, glaube ich, einen Stern. Ne? Und jetzt
hinten da in dieser Abgeschiedenheit.
Ja, also genau. Bisschen, genau. Verlängerung von der
Hirschpark.
Ja, aber jetzt nicht Hirschpark. Nee,
jetzt hat sie nicht. Dann gab es Christian Rach.
Ja, stimmt. Ja.
Dann war es das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und das waren alles klassische, mal abgesehen von Rach. Also auch wenn er frankophil war, aber klassisch französisch, habt ihr schon auf einem anderen Level gekocht. Jetzt machst du das und jetzt triffst du die Entscheidung. Jetzt sind wir ja auch alles eitle Gockel.
Mhm, genau.
Also, weil ich beschäftige mich ja selber gerade sehr viel mit einer Situation, wo ich sage, könnte ich aufhören? In dem Moment hörst du ja auf, ohne aufzuhören. Aber du entziehst dich ja auch vielleicht einer Sichtbarkeit.
Das sage ich dir. Eine schwierige Zeit war das. Es kam ja dann auch Corona.
Ja.
Und ich war mittendrin in dem Thema keine Auszeichnung mehr. Nicht mehr diese hohe Auszeichnung mehr. Und das war eine schwierige Zeit für mich.
Inwiefern schreibe ich mal?
Es war einfach, wir sind natürlich auch, haben eine gewisse Auszeichnung, waren halt eine Art Lebenswerk, zwei Sterne in Hamburg in diesem Hotelrestaurant, wo es auch viele Bankette gibt. Das war schon eine enorme Leistung, das wusste ich. Und das wurde belohnt, auch unter anderem mit zwei Sternen, auch mit vielen anderen Auszeichnungen. Aber das war schon was, ein Paket. Das war schon ein Paket, was ich hatte. Und das war dann weg. Die Entscheidung wurde ja getroffen und die habe ich dann mitgetroffen, weil ich gesagt habe, ich liebe das Jakob, ich bleibe hier. So, und dann war das eine schwierige Phase.
Stand das irgendwann mal zur Disposition?
Dass ich mich verändere?
Nee, dass man dich rausschmeißt.
Nein.
Nie. Nein. Also man hat gesagt, das ist eine gemeinsame Entscheidung und wir gehen das auch, wir machen das auch.
Aber trotzdem denkt doch trotzdem jeder, der Thomas Martin hat die Sterne verloren. Nicht jetzt, das Haus, sondern du als Handwerker.
Aber jetzt warte doch mal, genau.
Entspann dich doch.
Jetzt im Rückblick.
Lass uns doch mal eine Frage stellen.
Frage stellen, ja.
Nee, haben wir ja gerade.
Entschuldigung, hast du eine Frage gestellt, die ich nicht...
Nein. Du hast nur gesagt, entspann dich
mal. Ich dachte, ich bin in der Küche gerade. Guck mal.
Sehr früher dampfig unterwegs war. Entspann dich. Ah, Chef, Entschuldigung, Chef.
Leute, ich bin voll der Nette. Also wie komme ich denn gerade rüber?
Ab Staffel 6 redet der Gast mehr als der Gastgeber. Das ist die neue Regel.
Rückwirkend. Also das war eine Phase, die war nicht leicht. Du hast etwas irgendwie abgegeben und dann war das für dich schwierig, weil du hast auch natürlich davon auch dein Ego und deinen Ansporn gehabt. Auch für die Mitarbeiter war es nicht leicht. So, jetzt ist aber eine gewisse Zeit vergangen. Und ich sehe das alles sehr, sehr gelassen. Es ist ja auch alles sehr inflationär geworden. Es ist doch die Frage, was ist wichtig? Und wichtig ist doch mal eins, dass wir zu dem stehen, was wir tun. Das habe ich begriffen. Das hatte ich vorher gar nicht. Die Zeit hatte ich nicht, habe mich da auch nicht mit beschäftigt. Genau, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Es geht doch darum, dass wir das tun, was wir mögen, das tun, was wir sind, auch dafür stehen, was wir sind, wofür wir stehen. Und dass wir einfach unseren Beruf liebevoll ausüben und alles andere sehr respektvoll mit meiner Umwelt umgehe. Und irgendwie habe ich dann festgestellt, dass alles nicht mehr so entscheidend ist. Wichtig ist, dass du selber, sagen wir mal, das Beste für dich tust und für deine Gäste auch und für deine Mitarbeiter. Und irgendwie
habe ich schon mal gesagt. Aber das ist auch ganz schönes Geschwaller.
Na, Geschwalle, pass auf.
Aber ich nehme dir das ab, ne? Ja, also Geschwaller im Sinne, wir kennen ja diese Klischee, ach der Gast, und das, nee, jetzt bedeutet mir gar nicht. Und jetzt sind wir mal ein bisschen.
Weil jetzt kommt der nächste Schritt, ja. Du nimmst es mir hoffentlich ab, weil es ist tatsächlich so. Aber ich habe ein kleines, da ist in mir so ein kleines Gen, was immer noch sagt, ach komm Thomas, du musst nochmal, komm Sterne, ja. Nicht nur fürs Ego, aber irgendwie auch fürs Ego und so. Sterne wäre doch toll, ne? Da ist was in mir, auch immer noch da. Vielleicht mache ich das auch irgendwann.
Wollen wir das zusammen machen?
Schau mal, ja. Guck mal, was hast du denn? Aber irgendwo ganz tief in mir ist so ein kleines Gen, dass ich das sicherlich irgendwann auch mal wieder mache. Aber ich gehe damit extrem gelassen um, weil es geht mir sehr gut. Und das, was ich gerade mache, macht mir extrem viel Spaß. Ich habe andere Aufgaben, auch in der Gruppe, auch im Hotel. Aber ich bin nicht mehr so verkrampft. Und das hat auch was mit dem Alter zu tun.
Wie lange dauerte die Phase von, jetzt habe ich es gemacht, bis zum ersten Mal, wo du gesagt hast, das ist eigentlich auch egal?
Es ist sicherlich ein halbes Jahr vergangen und mit jedem Jahr, was ich jetzt mehr was voranzieht, stelle ich fest, du wirst immer gelassener, aber eins habe ich begriffen, das habe ich ja gelernt als junger Koch, du bist auf dem Punkt auch immer da, wenn es drauf ankommt. Also das ist natürlich wichtig, du musst immer auf dem Punkt, so wie ihr auch zu einer bestimmten Zeit hier sitzt und den Knopf drückst, dass mir das hier alles angeht, die ganze Technik, bin ich auch auf dem Punkt da.
Und Sebastian hat angefangen, komplett daneben zu liegen seit Podcast Nummer 1 und deshalb brauche er jetzt jetzt auch keine Punktlandung mehr machen.
Aber also trotzdem
schon,
sind das
also
ja...
Also hier, also thematisch und inhaltlich, qualitativ bin ich schon das Bullseye.
Trotzdem sind das ja sehr persönliche Empfindungen, von denen du da sprichst, Thomas.
Entschuldigung?
Trotzdem sind das ja sehr persönliche Empfindungen, von denen du sprichst. Ja. Wie haben es denn Stammgäste oder so, Sternefresser oder sonst jemand gesehen, dass die, also sind die weggeblieben oder haben die gesagt, ah, das finden wir aber nicht schlimm, dass wir jetzt in unser Stammrestaurant...
Was war das alles da?
Die Gästestruktur hat sich nicht... Was Negativste, was geschrieben worden ist?
Ja.
Oder das gesagt worden ist, wo du wirklich sagtest...
Ach Leute, ich hab...
Ja,
pass auf.
Wir reden so ungern darüber und das ist immer so, und jetzt haben wir endlich mal den Fall, wo wirklich mal jemand sagen kann, ja, das wurde und das tat weh.
Du, Gäste, die immer noch denken, wir haben 2 Sterne und die dann kommen und dann immer noch jedes Gericht analysieren und jede Komponente auf dem Teller analysieren und sich dann wundern, dass es doch etwas anders ist.
Aber sagen sie, es ist schlechter oder weniger?
Aber nee, es ist nicht schlechter bei uns.
Eben, das meine ich.
Das ist krass, ja. Aber das ist natürlich auch ein Effekt von außen, der dazu führt. Ne?
Ja. Ja, aber sind Gäste weggeblieben seitdem?
Nee, die Gästestruktur hat sich ein bisschen verändert, ja. Also der ich sag mal, der gnadenlose Gourmet, also ich meine das höflich, ich meine das respektvoll. Also, ja, aber der gnadenlose Gourmet, ja, der ist sicherlich nicht mehr so häufig da, aber du kannst im Jakobsrestaurant einfach noch richtig geil essen. Das ist einfach so. Und ich stehe auch dafür. Ich meine, sonst würde ich doch nicht jeden Tag aufstehen und hauptsächlich bin ich im Jakob und bin auch mit meinen Jungs dabei. Nur ich habe mir abgegeben. Ich habe einen Küchenchef, ich habe ein Team, die es machen. Ich habe im Jakob angefangen, 97. Und ein Jahr später kam ins Jakobs Restaurant ein Restaurantkritiker, der hieß Gerd von Paczenski.
Den kenne ich
das,
sogar.
Danach kam Wolfram Siebeck. Mhm. Aber Gerd von Paczenski war so ein bisschen davor. Mhm. Und Gerd von Paczenski hat meine Küche verrissen damals. Ich war ja gerade mal ein, 2 Jahre im Jakob und war noch sowas von grün und sowas von unter Strom. Und dann gab es einen Verriss im Essen und Trinken damals. Mhm. Da hat er von Paczenski geschrieben. Und dann hat er das Jakob verrissen, er hat halt nicht so gut gegessen und keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das eine ganz schlimme Kritik, die mich auch tief getroffen hat. Das war aber in meiner Anfangszeit. Und diese Kritik hat mir bis heute geholfen, weil du, es stärkt dich einfach. Wenn du immer auf der Geraden nach oben bist, ja, dann tun manchmal auch Niederlagen richtig böse weh. Und ich habe sehr früh auch eine heftige Kritik bekommen und habe begriffen, ja, es ist halt mal so. Ja, es gibt eben solche und solche und du bist auch nicht immer gleich gut. Bleib mal locker. Ich habe natürlich dann immer noch Vollgas gegeben, aber diese Kritik habe ich heute noch im Kopf. Und wie komme ich drauf? Ja, das ist ein wichtiger Aspekt in deinem Leben, weil wenn du früh auch schon mal jemanden hast, der dich kritisiert, dann das erdet schon mal ein bisschen.
In welcher Phase deiner Karriere stehst du gerade? Also wie würdest du das formulieren, wenn du jetzt ein Interview gibst und jemand sagt, haben es wohl nicht mehr drauf, Herr Martin?
Ja, ich bin fest verankert im Jakob. Mhm. Die Küche im Jakob funktioniert hervorragend. Wir machen tolle Veranstaltungen. Also Jakob funktioniert. Dann betreue ich ja neben dem Jakob, ich mache noch ein paar andere Sachen. Ich betreue ja das Karls, die Brasserie, die gegenüber von der Elfi ist. Ist also ein Restaurant, eine Brasserie, die sehr viele Plätze hat auch. Ich glaube, nicht so viel wie die Bollerei, glaube ich, aber wir haben
140. Kein Laden auf der Welt hat so viele Plätze wie die Bollerei.
Natürlich.
Wo denn da?
Gegenüber von der Elfi.
War du nie im Karls?
Nee.
Du gehst
wirklich
nicht?
Nee, wirklich nicht.
Ah, das ist in meinen Augen der Bistro-Klassiker in Hamburg inzwischen.
Ja?
Ja, ja. Also wenn du, also Vorbild, so also wir ein bisschen Fleisch und ein bisschen Assi, ein bisschen lauter, ein bisschen bunter. Aber weißt du, zu Gast gewesen, wenn ich klassisch Hamburg-Elbe, also mit High Level, so ein bisschen was Feineres, ohne Fine Dining, aber trotzdem auf dem Teller Fine Dining haben möchte, außer Trüffelpasta. So, ne? Dann kalt.
Und
so,
und das wo denn gegenüber von der Elfi? An welcher Stelle? Naja, direkt gegenüber.
Zum Wasser hin.
Der Platz. Zum Wasser hin. Das wollte ich wissen.
Ja, zum Wasser
hin. Das wollte ich wissen.
Und du gehst ins Karls. Das ist eine tolle Brasserie, die, wo du Kleinigkeiten essen kannst, aber auch in der, es gibt ein Bistro und eine Brasserie. Aber das ist ein Restaurant, das betreue ich eben auch mit. Und ohne es kompliziert zu machen, aber es ist eine französische Brasserie mit regionalen Produkten. Und das Team, was da ist, es macht Spaß, mit allen zu arbeiten und das ist auch eine Aufgabe, die mir Freude macht. Und wir haben auch noch ein zweites Karls in Travemünde, was ich betreue. Und das sind eben auch so, und allein das Jakob hat ja unterschiedliche Abteilungen, ne? Bankett, jetzt macht das kleine Jakob wieder auf im Sommer.
Das ist ja mein Lieblingsladen, ne? Also das war ja, also das ist so einer der Bereiche, wo ich verstanden habe, was ich immer oft diskutiert habe mit euch. Dass ich bin die ganze Zeit so, ich horche immer raus. Also wie kann man entscheiden, keine 2 Sterne mehr zu kochen, in Anführungszeichen? Du kannst ja gar nicht außer gut kochen. Also du müsstest ja schon mit Vorsatz schlechter kochen, was du nicht tust. Außer man sagt ein paar Parameter und das ist es halt nicht. Du fragst mich gerade, wie ich das wahrgenommen habe.
Genau.
mir war bewusst, was da
habe ich passiert. Nicht mehr gefragt, wollte ich aber fragen.
Ja, du hast ihn gefragt, wie hast du es gesehen?
Ich habe so angedeutet, okay. Aber...
In meiner Beobachtung war das ganz klar eine proaktive Entscheidung. Ich habe sie dichter an Corona gekoppelt. Ich habe gedacht so, oh geil, man hat die Gunst der Stunde genutzt. Das ist eine Zäsur für alles. Das ist ein perfektes Timing, um eigentlich Mechanismen, Parameter zu ändern, die man sowieso ändern wollte. Na, das haben wir alle ein bisschen benutzt. Und wir haben umgebaut, wir haben neu strukturiert, wir haben bestimmte Dinge.
Aber das ist ja recht kollegial gedacht.
Ja, das ist, also ich kenne eigentlich bis auf Luftpumpen keine wertigen Köche, die in dem Phase der Karriere schlechter geworden sind. Also ich kenne keine. Mhm. Wirklich nicht. Das ist einfach, das ist ja das, was die alten Klassiker haben. Die werden immer brillant und besser kochen, als ich es jemals kann. Das ist einfach so. Die haben Soße. Meister der Soße. Es ist wirklich so, geht einfach zu.
Das sagst du über dich doch auch.
Ich?
Ja, du hast doch gesagt, du kannst Soßen sehr gut.
Ich sage, ich bin Meister von allem und ich bin die Sonne und ich kann auch über Wasser laufen. Mhm. Manchmal kann ich auch Brot teilen und so. Aber Meister der Soßen habe ich noch nie gesagt. Was ich nur sagen wollte, ist so, das war für mich total in Ordnung. Also das war für mich nicht nur total in Ordnung, ich dachte sogar, das ist der smartere Gedanke. Denn, das wäre jetzt so meine nächste Frage, glaubst du eigentlich, dass der Michelin, so wie er sich jetzt noch präsentiert, überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hat? Weil irgendwann haben wir 1000 Einsterner, weil die Qualität so brutal geworden ist in der Breite. Irgendwann wird der zweite Stern zum Einstern, nämlich belanglos auf eine Art und Weise.
Der zweite?
Und ja, momentan ist der zweite der eine eigentlich. Also früher, also in meiner Welt.
Weil es so viele Einer gibt?
Es gibt zu viele Einer. Ja. Das heißt, du verlierst den Überblick. Das ist so, ich habe Namen tauchen auf, noch nie gehört, noch nie genommen. Für mich ist so der Zweier die besondere Kulinarik. So, da ist auch ein bisschen Ecke, ein bisschen Kante. Die Perfektion im Dreier kann ich nicht mehr beurteilen. Also da verstehe ich
manchmal
nicht.
Ja.
Also was macht jetzt da den dritten Stern zwischen dem? Ich sehe den manchmal nicht mehr und deshalb ich fühle mich wohl im Zweierbereich. Mhm.
Aber mein Rat an junge Gastronomen, an junge Köche, die so ambitioniert das machen wollen,
also wie mich,
denkt wie dich, du hast es ja drauf. Ja. Die das so ambitioniert machen wollen, ist mein Rat: vergesst erstmal die Auszeichnung, kümmert euch um euren Stil und euren Laden. Und guckt, dass ihr einfach schön kocht und kümmert euch um eure Gäste. Alles andere wird es hier geben, aber der Michelin ist verteilt etwas inflationärer, die Sterne. Es geht sehr schnell.
Müssen sie aber auch, weil die Qualität ist geworden.
Genau, die Köche sind, es gibt viel mehr Restaurants und es geht alles viel schneller. Von daher werden die Sterne schneller verteilt. Aber es geht nicht erstrangig um die Auszeichnung. Den Rat, das habe ich gelernt in meinem Leben. Es geht nicht in erstem Maße um die Auszeichnung für dich als Koch. Es geht um den Teller. Es geht ums Produkt, es geht um deinen Laden, es geht um vieles mehr und dann kommen irgendwann mal Auszeichnungen. Und wenn sie nicht kommen, ist auch okay.
Das kann ich bestätigen.
Ja, auch okay. Ja, ist auch okay.
Du hast auch Auszeichnungen bekommen, oder?
Ja, ich im Fernsehpreis, aber ich habe ja noch nie eine kulinarische Auszeichnung bekommen.
Du wirst doch irgendeine Haube bekommen haben oder so.
Aber Tim, oder? Selbst mit Fernsehpreis machst du doch deine Sendung so, wie du sie so richtig hältst.
Ja, also nochmal, ich habe das große Glück, dass ich eben diese negative Erfahrung gemacht habe und ja trotzdem meine Leidenschaft nicht aufgegeben habe. Das heißt, alles, was ich mache, mache ich dann auch wirklich zum Akt, zum Exzess. Wir haben gerade, vor ein paar Tagen bin ich durch meine Küche gegangen. Das hat sich nicht verändert seit Tag 1. Ich versuche meine Mitarbeiter immer dadurch zu motivieren, dass ich sage, wenn eure Freundin, eure Mutter, euer Vater oder die Menschen, den ihr liebt, hier gerade sitzt, würdet ihr ihm das servieren? Hm. Und wenn dann das Nein kommt, dann macht es bitte auch. Das ist das Einzige, was ich möchte. Bitte habt Respekt vor eurer Arbeit, vor eurem Tun, vor dem Gast, vor dem Ganzen. Macht es einfach nicht. Dann geht raus und sagt, tut mir leid, habe ich nicht gut hingekriegt. Ist doch viel geil, aber bitte schickt keinen Müll. Und wenn ihr nicht happy seid, ist das okay für mich. Für mich ist es ein Qualitätsmerkmal, also in meiner Abwesenheit, wenn jemand sagt, ich bin nicht zufrieden mit der Qualität, ich möchte das nicht rausschicken, ey, das ist Vertrauen pur und lieber gebt einen Schnaps aus, weil was nicht da ist. Ich weiß, das widerspricht einem Perfektionismus, aber ich finde eine Qualitätskontrolle das A und O, subjektiv als soll. Und das habe ich ja in allem, was ich tue. Ich sage, meine ist auch schon oft gesagt, wir müssen aufhören mit dem Podcast, dass meine Schlampigkeit perfekt ist. Alles, was ich tue, da ist eine Strategie dahinter. Also jetzt bei Kitchen nicht, da werde ich einfach nur gebumst. Aber generell, wenn ich Pizza-Style anrichte, wenn hier ein bisschen was Wildes ist da, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken, wie das wirklich beim Gast ankommen könnte, wie das jeder auch macht. für mich ist Qualität eine Grundvoraussetzung. Geschmack ist für mich diskutierbar. Dafür war ich in Spitzenrestaurants, wo es mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Weshalb die jetzt kein scheiß Restaurant sind. Das hat mir aber nicht geschmeckt. Und das ist mein Geschmack. Deshalb kann ich ihm ja jetzt nicht eine Kompetenz absprechen. Genauso sehe ich das auch für meinen Laden. So, schmeckt es dem einen halt nicht. Tough shit. Werde ich zuhören. Was schmeckt nicht? Zu salzig, zu wenig salzig, zu das. Muss ich ändern. Aber wenn es nicht meine Tasse Tee war, sage ich, oh, dann ist das halt so. Gehört auch dazu. Warum haben wir eigentlich jetzt hier?
Wir haben Essen bekommen.
Ja. Ich weiß allerdings tatsächlich nicht, was es ist. Vielleicht
Burrata.
Die Burrata erkenne ich gerade noch.
Ja.
Ich hatte was von Lapskaus im Hinterkopf gehabt, aber da scheine ich mich irgendwie total getäuscht zu haben.
Lapskaus hatte ich im Fischereihafen-Restaurant.
Ja, hattest du auch, stimmt, was du da nicht alles hattest. Jedenfalls haben wir gerade eine Kleinigkeit kommen lassen, damit unser Gast nicht verhungert und du
selbstverständlich hast. Der hat auch Torte
mitgebracht. Wie bitte?
Der hat aber auch Torte mitgebracht.
Ja, die ist ja, Torte ist ja in der Regel Nachtisch.
Gab es irgendwann mal den, also nochmal, ich finde das eben sehr, sehr, also perfekt, die Entscheidung zu treffen, ich gehe raus und trotzdem sozusagen auch sich selber wert zu bleiben und nicht den Rücktritt vom Rücktritt, nicht die zigtausendste Welttournee 8 Jahre später, weißt du, diese Abschiedstournee, die 8 Jahre einhält. Ich habe neulich einen Moment gehabt, da habe ich das allererste Mal dran gedacht, wo ich gemerkt, oh, da habe ich eitel reagiert, also richtig eitel.
Im medialen oder im Kochbereich?
Ich wurde auf dem Flughafen angesprochen und dann hieß es so, sag mal, machen Sie eigentlich noch was im Fernsehen?
Aha. Und die wollte ich ja nicht, also war ernst gemeint, die Frage.
Ja, ja. So, weil der mich einfach als Kochsendung immer wahrgenommen hat. Mhm. Und ich mache jetzt seit 10 Jahren Kitchen und ich mache 1000 andere.
Und was hast du gesagt?
Und ich habe wieder, ja, mache ich immer noch. Jetzt ist noch so. Und jetzt bald wieder wie im Frühjahr mit der, so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich gedacht habe, bist du besoffen? So, kümmer, also wenn du dich schon interessierst, also so, hä? Werd ich nicht mehr gesehen? Wie krass ist das denn? Also es war das erste Mal, dass ich unsichtbar war. Also jemand kannte mich, hat irgend, und das ist ja ganz normal. Ich kriege so viele Dinge nicht mit. Wir kriegen
das
so
ist die letzte
Dinge,
Seite was? Im Stern. Was macht eigentlich?
Ja. Und dann da war ich im ersten Moment irgendwie.
Das kann
so,
ich verstehen.
Moment mal, das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe. So, und danach habe ich gedacht, alles klar. Dieses Gefühl, das musst du aushalten. Das muss sein. Also wenn ich irgendwann mal den Rücktrittschritt mache und ich hoffe, dass ich das genauso würdevoll wie du machst, jetzt bist du 10 Jahre älter als ich, deshalb ist es in Ordnung, dass du es ein paar Jahre vor mir gemacht hast.
Aber es ist ja bei mir noch keine Rente angesagt, sondern es kann schon sein, ich gehe nur gelassen damit um, dass wir im Jahr kommen zum Beispiel in einer anderen Räumlichkeit tatsächlich auch wieder eine extrem aufwendige Variante von meiner Küche machen.
Aber kann das macht ihr momentan nicht.
Machen wir nicht, nein. Gut. Kann sein, kann aber auch nicht sein.
Ja.
Was ich gerade auch als sehr wichtig empfinde, ist, dass ich das, was ich zu Hause mache, so dieses Kochen für uns, also für meine Frau und für mich oder für Freunde, dass das eigentlich das wahre Kochen ist, was auch Gästen Freude bereitet. Und wenn ich zu Hause für uns beide was mache, dann ist es immer, es ist einfach in der Umgebung zu bekommen, also in den Märkten, die in meinem Hut, in meiner also Nachbarschaft.
Total regional.
Ja, aber
in dem Moment.
Ja,
ohne dass ein Feinschmeckerparadies, da kriegst du alles, da kriegst du die Taube Etouffee, da kriegst du die Stopfleber, da kriegst du die handgeangelten Jakob.
Aber gekauft in Hamburg. Und,
aber alles regional
gekauft in Hamburg.
Vom lokalen Händler.
Ich finde,
du kannst auch sagen, halt's Maulmelzer, ne, an der Stelle.
Das ist absolut gerechtfertigt. Insofern hast du nicht unrecht, allerdings geht's bei mir um was anderes. Es geht bei mir um die Menschen, die sich was Gutes zu essen machen wollen zu Hause, aber nicht immer auf die richtigen Ideen kommen. Und dann sage ich immer, Leute, kauft in eurer Umgebung ein, ja, und zupft nicht eure Blüten selber da auf dem Rasen, sondern kauft bei eurem Metzger um die Ecke, kauft bei eurem Fischmann um die Ecke, kauft auf dem Markt ein um die Ecke. Jeder Stadtteil hat so seinen Markt und dann kocht euch was drauf mit ein bisschen Anspruch, aber nicht zu kompliziert. Das mache ich zu Hause. Meine Frau nimmt das auf und das ist eigentlich auch was ich liebe.
Ach stimmt, du bist jetzt Influencer.
Koch, ja gut, also ich bin tatsächlich, mache ich etwas, was mir Spaß macht, nämlich dass ich zu Hause Dinge koche, die ich auch meinen Followern auch zeige und ich habe so meine kleine Community, die freuen sich total darüber.
Wenn du sagst, meine Follower, ne, das ist so, ja, als wenn mein Vater früher gesagt hat, super Titten, Affen.
Also ich muss ganz kurz mal erklären, was wir hier essen, weil das hat sich auch so ein bisschen unser Gast nämlich gewünscht. Also wir haben eine Burratina mit Kürbis, Parmesan, Amaretti Püree, Brotchips, marinierte Bittersalat, Salate, dazu kaltgerührte Preiselbeeren und geräuchertes Kürbiskernöl. Da haben wir wieder das Öl.
Kommt aus der Bullerei.
Ja.
Pass auf.
Das kommt aus der Bullerei.
Pass auf, ich war
Verhältnis ist, guck mal, jetzt bin ich kritisch. Hallo. Erste Ansage, ich gehe nachher rüber und sage, mach weniger Salat, mach weniger Salat. Extra. Weil ich will dieses Grünzeug nicht haben, wenn ich die Konsistenz vom Ding habe. Das ist ein bisschen übertrieben wieder.
Aber würdest du auch sagen, wenn alles perfekt ist, oder ist es auch so ein bisschen...
Nein, wir haben ganz tolle Vorspeise gerade, die ist so geil geworden, wo ich wirklich sage, Chapeau, und habe ja ganz ehrlich, übernimmt euch nicht.
Ich habe sehr...
Aber wenn wir das Niveau in der Größenordnung leisten können, dann wow, kriege ich Probleme, das Niveau zu halten.
Ich habe sehr guten Nachtisch bei dir neulich gegessen. Spaghetti-Eis.
Ich habe übrigens einen der ersten Burratas in der Bullerei gegessen.
Ja, also, ja, ich habe die Burrata in der Bullerei kennengelernt, ja, glaube ich überhaupt. Also wirklich.
Und ihr habt vorhin doch was von Lapskaus gesagt.
Ja.
Es gab Lapskaus-Ravioli, oh, gab's mal in der Bullerei. Irgendwie ganz schon ewig her.
Warte mal, Tim.
Gebackene Kartoffeln, normale Kartoffeln und Süßkartoffeln.
Also Tim ist gerade auf Instagram-Kanal von Thomas Lenz.
Ich mag Eintöpfe unheimlich gerne. Draußen ist richtig kalt und deswegen gibt es bei uns heute einen Eintopf. Und zwar aus Lammschulter, hier ist sie, zusammen mit Kartoffeln und viel Weißkohl, dazu Zwiebel, Karotte, Petersilie. Das Ganze wird schön langsam im Ofen gegart und dazu mache ich dann eine Art Cremolata mit Orangenabrieb, Zitronenabrieb, Petersilie.
Geil.
Mhm. Im Ofen gegart, nicht lange kochen wie Wäsche, sondern im Ofen.
Hier, da steht er mit Lava. Also noch einmal.
Ja, aber das ist ja Küchenschlacht.
Dazu mache ich eine
richtige Soße. Hier was anderes.
Dazu habe ich Zwiebeln.
Was machst du?
Sellerie, Karotte, Knoblauch, Chili, gutes Olivenöl, Tomaten und dann Hackfleisch aus halb Lamm, halb Rind, frischen Thymian und obendrauf zum Schluss mache ich frischen Rucola, Basilikum mit Parmesan und einem alten Balsamessig.
Rucola auf die Bolognese.
Ja, mein Gott, es ist
so Elbschuss.
Hast du Regeln? Hast du Regeln?
Ha?
Es ist meine Interpretation.
Ja, also meine Regeln, also ja. Sonst, aber die mache ich mir auch jeden Tag neu.
Hatte übrigens auch, also ich finde, es gibt Sachen, da darf man auch nicht so ran. Ne? Ich habe überlegt, ob ich Königsberger Klopse mal auch mal mache.
Habe ich neulich
probiert. Und vielleicht mache ich sie auch, aber die darfst du nicht abwandeln. Ne? Es gibt Dinge, Tim, die darf man nicht abwandeln. Königsberger Klopse sind, wie sie sind. Kapern, eine besondere Kaper kannst du nehmen. Du kannst eine schöne helle Soße kochen, aber die muss eine gewisse Dicke haben. Und die Klößchen müssen auch eine gewisse Konsistenz haben, dürfen auch nicht zu weich sein.
Was ist denn eine schöne Kaper?
Ja, eine kleine zum Beispiel, eine kleine Nonpareil oder so, eine kleine, feine Kaper. Auch nicht zu viel, weil wenn du zu viel Kapern drin hast im Mund, dann schmeckst du auch irgendwie das, auch den Klops nicht so richtig. In der Soße. Zu viel Kapern in der Soße. Im Fleisch und nicht zu viel Kapern. Und überhaupt, finde ich so, es gibt so ganz viele traditionelle Gerichte, die man auch nicht verändern sollte, nicht zu sehr verändern sollte.
Aber
Spaghetti, was hatte ich gemacht? War
Bolognese.
Das, Bolognese, ja. Okay, ich hätte sagen können, das ist meine Bolognese.
Da gibt es eh keine Rezeptur.
Bolognese-Abwandlung.
Aber was ist denn jetzt mit dem Instagram-Ding? Tim und ich haben lustigerweise ja zu Beginn des Podcasts heute auch darüber gesprochen.
Ich mich da nicht dass, mit rein, wenn du
doch, sagst, du bist da auch aktiv drauf geworden oder aktiver. Und es sind auch immer mehr Hollis und Co., die sich irgendwie mit dir verabreden, um dich da in dieses Game reinzuziehen. Du bist da voll gelandet oder was bei Instagram?
Naja gut, ich habe halt festgestellt, dass ich gerne zu Hause koche. Und warum sollte ich nicht ein paar Menschen daran teilhaben lassen? Die Kinder haben das gesagt. Irgendwann machte mal Instagram. Und so kam ich dann vor ein paar Jahren dazu. Und das mache ich jetzt. Sag mal hier, Tim nimmt hier die Jakob-Torte, die ich mitgebracht habe, und beißt hier einfach so voll rein. Ohne Gabel,
wie so ein
ohne
Schwein,
Teller.
Ne?
Ja, ich kenne das Gabel nicht.
Aber selbst Lukas schüttelt den Kopf und der hat ein einjähriges zu Hause.
Ich niemanden laufen lassen.
Also Leute,
okay,
die Jakob-Torte,
Tim hat das nur gut gemeint.
Warte mal, bevor ich im Instagram, aber die Jakob-Torte, muss ich was dazu sagen.
Ist gut.
Die hat einen Grund, dass ich sie mitgebracht habe. Ich habe jetzt noch niemanden sie so essen sehen wie du, Tim, aber es sieht trotzdem appetitlich aus.
Mit dieser Ecke, die raus ist wahrscheinlich.
Also das ist eine Torte, die haben wir damals, als ich anfing im Jakob, haben wir die eben auch entwickelt und weiterentwickelt. Und es ist irgendwie so die Sachertorte vom Jakob.
Ist geil.
Aber sie sieht auch ein bisschen aus wie eine Sachertorte. Die gibt es
ja, die ist nur saftiger und hat viel Creme. Das ist eine Champagnercreme. Mhm. Und dann auch so Marzipan und so. Die ist schon ziemlich lecker. Ja, sehr, sehr gut. Und das ist so ein Klassiker im Jakob. Auch so High Tea wird auch zelebriert bei uns in der Wohnhalle.
Wird ihr noch im Jakob gemacht oder Produktion Exzent?
Nee, im Jakob. Wir haben, was? Das also ist auch was Besonderes.
Also ihr verschickt nicht und kann nicht. Nein. Kann ich nicht kaufen.
Nein. Kannst du ja mal was. Ich habe
kannst so dir jetzt Jahreszeiten schicken.
Konditorin,
lassen.
Tim, diese Konditorin ist auch schon in einem reiferen Alter und macht so tolle klassische Sachen, wird alles frisch gemacht, selbst gemacht, unter anderem auch die Jakob-Torte.
Was und, kostet ein Stück Jakob-Torte bei euch? Ich würde jetzt mal schätzen.
Ja, schätze mal.
16 Euro.
16 Ach, Euro? Ich würde 8,90 Euro schätzen. Würde ich
auch zu viel.
Zu viel?
Ja. 6,50 Euro.
Gibt's die nur auf der Terrasse oder auch im Restaurant?
Die kannst du dir auch im Restaurant bestellen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Wir haben uns im Jakob eben auch geöffnet. Du kannst im Restaurant auch ein Schnitzel essen.
Ja, sonst kommt der keiner rein, wenn ihr euch nicht öffnet.
Nicht schlecht, ja, ja, genau. Hast natürlich recht. Wie konnte ich nur diese Formulierung wählen?
Du musst da nicht lachen.
Ja, ja, es ist ja, aber nee, es ist ein respektvoller, wie soll ich sagen? Ich bin überrascht, dass du so hier Profi. Tür öffnen, ja genau. Man kann also im Jakobsrestaurant natürlich auch ein Stück Jakob-Torte bestellen, dann kriegst du die als Dessert oder auch überhaupt. Das ist alles sehr locker geworden im Jakob und so soll es auch sein.
Also ich glaube, den Shoutout kann man tatsächlich mal machen, dass man locker ins Jakob raus kann.
Auf zum die Windterrasse. Wir haben eine Hammerterrasse.
Auf die Elbe blicken und einfach alles sehen, was da langläuft und langfährt. Und das, glaube ich, ähnlich wie es oft beim Jahreszeiten ja kolportiert worden ist, man traut sich nicht rein, was totaler Schwachsinn ist. Es wird ja keiner rausgeworfen.
Aber ich wollte gerade sagen, für mich ist das Luise Jakob das Jahreszeiten an der Elbschutz der Elbe. Also wir haben das, nochmal, Jahreszeiten liegt an der Alster.
Stimmt.
Und das Luise Jakob hat einen gewissen Geruch und eine gewisse Grandezza, obwohl es ein Ticken kleiner ist, ne? Ein Tiki-Hotel. Ja. Aber es hat noch nie, und das habe ich ja eingangs auch schon erwähnt, es hat noch nie mit einer Hemmschwelle gearbeitet. Selbst mir als damals kleinen, offensichtlichen Rotzlöffel irgendwie mit seiner Freundin hat man Tür und Tor geöffnet, um mir einen schönen Abend zu machen, um mich mit Würde, Anstand und Respekt zu machen.
Ja, offensichtlich.
Also Gastgeber und keine Dienstleister, für mich der Unterschied. Das war einer dieser schönen Momente, wo ich gesehen habe, was ein Gastgeber so kann. Damals mit Thomas.
Und zurück zu Instagram. Mir fällt nämlich gerade was ein. Das hat auch mit meiner Küche im Jakob zu tun oder auch im Karls. Ich koche ja auf Instagram Sachen, die ich auch selber gerne mag. Und auch meine Frau gerne mag und Freunde von uns mögen. Und das sind auch Dinge, die ich auch im Karls oder im Jakob versuche einzusetzen. Küche, Herzensküche so ein bisschen, die man gerne mag. Klar, mit guten Produkten und schön umgesetzt, aber irgendwie doch noch auf dem Boden der Tatsachen. Und diese kleinen Videos macht ja meine Frau, die steht mir gegenüber. Ich bin dann auf meinem Herdblock, der muss immer schier sein.
Hier bei ihm auch.
Oder? Also.
Nur mal, ich habe gerade gehört, irgendwie, dass du auch deine Küche mal putzt oder so.
Ja, mein Herdblock.
Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, wird mein Küchenmittelblock einmal mit Glasreiniger bearbeitet, weil ich das nicht möchte, dass da Abdrücke drauf sind.
Stimmt, bin ich genauso. Ich habe auch immer mal Glasreiniger unten stehen, ja, oder? Und auch ein feines Tuch, ja, so ein, und dann wird das immer ganz klar.
Also der Rest ist mir egal, ne? Da unten kann noch ein halber Champignon liegen oder so. Aber
ja, wobei auf der Rückseite
die
Öffnungstüren von den Öfen, die dürfen auch gerne mit diesem Mittel schier sein, ne? Aber auch der ganze Herdblock muss sauber sein und glänzen. Und
bitte nehmt euch, das ist richtig.
Ja, das für die ganze Mannschaft. Ja, falls es noch nicht, das ist übrigens Julia Julia hat jetzt unser Team verstärkt.
Ja, wir haben uns auf dem Flur getroffen.
Ah ja, gut.
Sehr nett. Hallo und herzlich willkommen.
Sehr höflich.
Bitteschön. Was machst du jetzt noch?
Vielleicht könnt ihr euch mal zum gemeinsamen Küchenblock Schrubben verabreden.
Ich finde es wichtig, also ganz wichtig. Ja. Also das sind interessante
Themen. Du bist herzlich willkommen.
Das streamt ja auf Instagram.
Ich glaube wirklich, dass das ist, was einige, weil ich brauche jetzt dich nicht noch zum 100. Mal irgendwie Bolognese kochen. Ne? Aber was ich ja richtig geil finde, ist, wie putzen wir? Welche Küchentricks haben wir? Welche Hacks haben wir? Wo sind wir raffiniert?
Genau, wir können erst zusammen was kochen und danach putzen wir gemeinsam. Und wer die bessere Putztechnik hat, der gewinnt. Der kann auch scheiße kochen.
Erst kochen und dann
Ich liebe diese Videos, wo die, früher habe ich das auch noch gemacht, und in Frankreich haben sie das viel gemacht, also richtige Putzbrigade.
Und der Speckschwarte nochmal.
Und dann wird nochmal richtig darüber gebürstet. Und
aber dann erzähl doch mal,
dann wird das Ganze nochmal glanz
das
gemacht.
Das ja bestimmt den einen oder
die Schmieren gemacht, dann bist du nochmal mit Edelstahlpflege darüber. Ja. Der Herd wurde richtig sauber. Also da ist ja hier nicht einmal so ein bisschen wischiwischi, sondern das ist richtig Alarm.
Ja, aber du hast das geliebt. Aber was machst du? Du machst wirklich nur Glasreiniger?
Ich mache nur den Mittelblock sauber.
Okay, was hat der für ein Material?
Stein.
Stein, ja. Naturstein. Ja. So, und da gehst du mit Sidolin X oder was auch immer ran.
Ja, mit einem Glas
rein. Und dann mit einem Küchen, also Haushaltsrolle oder hast du
ja immer so mit jeden Abend mit einem frischen Küchentuch.
Nie ein was ist denn ein Küchentuch, ein Handtuch?
Nie so ein Mikrofaser.
Ja. Okay.
Aber immer ein frischer, nie der alte.
Echt? Jeden Tag? Jeden Tag. Aber die wäschst du die anderen?
Ja,
wirfst
ja,
du nicht weg. Naja, das hätte auch sein können.
Ich wasche den. Nee, aber jemand wäscht den.
Ja, ja, okay.
Im Übrigen auch, die Arbeitsfläche muss immer schier sein, grundsätzlich. Dann kannst du auch viel geiler kochen.
Das kennen nicht viele, das Wort schier. Das ist was Nordisches, glaube ich.
Ist das? Nee.
Also ich habe das in meiner, ja gut, ich habe gelernt in Hamburg und da
Fleisch
war der mit Schier, habe ich genau, Fleisch schier machen.
Fleisch, schier machen.
Fett abziehen runter, die Sehne runter. Ja.
Schierbar kennst nicht jeder.
Naja. Und dann, wie kam ich drauf?
Ja, aber genau, wir müssen auch unsere seltsamen, also, aber sowas würde ich halt geil finden. Also das finde ich ja auch, glaube ich, das Spannendere, weil, ja, ich glaube auch, deshalb, ich mache momentan keine Kochvideos, weil ich glaube, es gibt gerade so vieles im Angebot.
Moment, ganz kurz. Mhm. Behalt bitte den Gedanken. Was heißt, du machst keine Kochvideos? Also keine Videos, in denen du wirklich kochst? Oder meinst du,
ja,
also weil vorhin war ja ein Video, wie du in der Küche bist, zu sehen?
Ja, aber ich koche ja nicht. Okay. Also ich präsentiere gerade jetzt nicht die Bolognese, die Hundertste oder so. Weil mir momentan so das, also ich habe zu viele, als ich angefangen habe mit den Medien, da war ich ein bisschen der junge Wilde, der ohne Kochjacke recht salopp in der Haushaltsküche kocht.
Ja.
Das ist jetzt durch Instagram, auch durch weitere Kochformate, ein bisschen breiter getragen worden. Ne? Also diese Art und Weise der Penetration. So, meine Überlegung ist jetzt die ganze Zeit wieder, okay, ich ziehe jetzt bald eine Kochjacke und gehe ins Fernsehen.
Das ist ja lustig. Ja?
So war ich langsam der Silberrücken. Ich bin jetzt alt, so ziehst du dir auch mal lange Hosen an. Nur auch mit Holzgewehr und kurzen Hosen. Na, mir fällt partout nichts ein, wie ich das außer... Oh, Tim Melzer macht das besonders. Für dich macht es Sinn, weil du aus der Hochküche kommst und sozusagen auch zeigst, was eigentlich die Basis deiner Küche ist, nämlich eine geerdete, eine handwerklich perfekte geerdete Küche. Was ich aber halt spannend finde, was ich viel gerne, viel lieber lernen würde, sind wirklich so bei deiner Soße. Mhm. Wenn du so sagst, Mann, interessiert mich das nicht. Ich will wissen, du hast es vorhin ganz kurz angedeutet, habe ich ganz kurz hergehört. Achso, diesen Trick, dass die Soße im Topf anders schmeckt als auf dem Teller, würde mir schon reichen. Ja. Und ich kann das filtern, jetzt müsstest du das für mich filtern. Und ich sag dir, 4 von 10 Leuten, die kochen, werden dann allein mit der Aussage ein besseres Ergebnis haben.
Ja, genau.
Ohne dass sie irgendwas ändern müssen in der Rezeptur, ohne dass sie irgendwas. Das ist großer Lehrer.
Es ist ja auch ein Grundproblem, was man hat, was vielleicht auch Hobbyköche, also was, ich sag mal, in der Allgemeinheit ist es so, dass man oftmals zu wenig würzt oder viel zu viel durcheinander würzt. Oftmals brauchst du nur ein Salz, um das Produkt glänzen zu lassen, das reich vollkommen. Da brauchst du keine Kräuter der Provence und sonst irgendwas. Also die richtige...
Kräuter Provence ist auch so 80er Jahre.
Ja, krass, ja, ja. Aber es gibt bestimmt immer noch diese Mischung,
ja,
oder?
Ja. Finde ich geil.
Völlig unnötig.
Lange also, nicht mehr benutzt.
Die Provence ist herrlich, aber Kräuter aus der Provence...
Kommt bei mir in die Bolle.
In der Mischung.
Die Kräuter der Provence.
Ja, da schreiben bestimmt viele, dass die nicht reingehören, aber
ja,
gut.
Wahrscheinlich.
Naja, die Provence gehört ja nicht in die italienische Küche. Also das ist ja Quatsch. So. Verstehst du?
So,
ich muss einmal ganz kurz eine Pause machen. Also ich will auch ganz kurz eine Pause machen. Der Kuchen ist exorbitant lecker. Bitte bedient euch, bevor ihr das warm wird.
Ich gehe kurz Pipi machen.
Und was?
Ich mache kurz Pipi.
Ja.
Okay.
Übrigens, ich muss mal eins will ich ganz kurz sagen, bevor wir weitermachen. Lieber Tim und auch natürlich lieber Thomas. Ich hatte mir hier heute eine Liste gemacht, worüber gesprochen wird. Und als hättet ihr sie beide gelesen, wird das hier abgefrühstückt. Finde ich gut.
Du bist so ein billiger Tritt.
Hier steht's
auch. Keiner kann das kontrollieren.
Wir sind bei Instagram und ich hatte mich gefragt, ob...
Machst du Geld mit Instagram?
Ja, das hatte ich mich gefragt. Nein. Danke.
Weil ich das jetzt mal so vor mich hin mache, aber... Ich bin da sehr entspannt. Übrigens kümmert sich um solche Fragen meine Frau.
Machst du Produkttests oder sowas?
Frau. Produkttests? Nein.
Warum nicht? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel meine Eiscreme schicken würde, würdest du dir das neutral, freundschaftlich...
Würdest du ihm Geld geben?
Nein,
ich würde es ihm Geld geben.
Nochmal, das ist... Ich würde sie freundschaftlich probieren, bei einem schönen Film, würde ich mir so einen Becher mal mit der Frau teilen.
Habe ich verstanden, den Hinweis.
Ja, Sekunde, aber und dann darüber sprechen auf Instagram.
Das solche Entscheidungen trifft tatsächlich meine Frau. Und die wird, glaube ich, da schwerer zu knacken sein.
Warum?
Ja, weil sie
das... Sie weiß doch, was Qualität ist.
Aber...
Und sie weiß auch, was junge, aufstrebende Jungköche, auch dass sie auch ein bisschen Anschubfinanzierung brauchen im Sinne von wohlwollende Worte, wenn das Produkt auch gut ist, damit das auch wahrgenommen wird.
Dein Eis braucht Anschub?
Sei doch nicht so, bitte. Ich meine doch nur einfach so. Ja. Also es gab so 2, 3 Posts, die mich schon, also wo ich dachte, Dankeschön. Ne? Also jetzt, ich mache da keinen Vorwurf draus.
Raue,
der wirklich ja, er wollte auch wirklich kritisch rangehen und hätte es auch mir um die Ohren gehauen. Das hat er sich fest vorgenommen. Er konnte nicht anders außer sagen, ist gut. Und die einzige Spitze, die er sich erlauben konnte, war halt, Franzbrötchen brauchen wir nicht in Berlin, wo ich sage, und das ist das Problem an Berlin, wenn ihr kein Franzbrötchen habt, weil das ist Liebe und Herz pur.
was, ja.
Das
aber
war,
haben sie da ja.
Ja, das war Juan Amador, der sehr positiv drüber gesprochen hat. Der sagt, das ist einfach geil,
fertig. Unaufgefordert.
Gut. Und Hüms.
Ja.
So. Das ist ein Hymns, ja. Der wirklich gesagt hat, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Vanilleeis. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ob er nicht sogar gesagt hat, es ist das Beste, was man käuflich erwerben kann. Oh. Und das war, also ich meine, da war noch eine, vielleicht lege ich ihm auch die Porte gerade im Mund, deshalb vorsichtig. Aber das waren so, wo ich sage, genau darum geht's. Qualität. Na, ja. Die auch wirklich von Leuten, die mit denen ich zwar eine Beziehung habe, aber die einen Scheißdreck tun würden, als mir nach dem Mund reden.
So, ich glaube auch, dass du ein wirklich gutes Eis, du würdest dir auch lieber den Finger abschneiden, als dass du ein schlechtes Eis aufnimmst.
So weit würde ich nicht gehen, aber grundsätzlich gebe ich schon
Finger rein.
Ja, das
also ist ein Finger würde
ich
jetzt
also ich habe Hegendas hat sich aus dem Lebensmitteleinzelhandel ja schon mal zurückgezogen.
Den ich erzähle immer gerne die Geschichten, das liegt an uns, das ist aber Quatsch.
Das kann doch sein.
Das ist ein Mist.
Ich hatte mich gefragt, ob dein Instagram-Kanal nicht eine Möglichkeit wäre, die Hochküche, die ja fürs Louis C. Jacob auch steht, dort vermeintlich dem, ich nenne es jetzt mal Mainstream, nahezubringen.
Die Frage ist ja, was ist Hochküche? Also für mich
ist sowas wie im Louis C. Jacob, als du unter zwei Sternen zum Beispiel gekocht hast, beziehungsweise
du, das, was ich koche zu Hause, das ist ja, also meine Techniken, genau, die ich zu Hause anwende, das sind die Techniken, die ich im Jakob anwende. Also ich sag mal ein Beispiel. Ich mache zu Hause, eine Forelle mit Dillgurken und Stampfkartoffeln.
Das kann ich auch.
Das können viele, denken sie, aber wenn du alles sorgfältig zubereitest, ja, dann scheitern doch einige dann in den letzten 5 Minuten.
So, aber ich habe eine Bitte.
Kurz vorm Anrichten, lieber Tim, weißt du, ne? Das sind die letzten 5 Minuten so, oder die letzten 3 Minuten. Das weißt du,
wo ich immer alles verkacke, ja?
Nee, das weiß ich nicht.
Aber oft, ja.
Deine Bescheidenheit sagst du, dass du es regelmäßig verkackst, aber tust du nicht. Ja. Aber die letzten 5 Minuten sind entscheidend.
In meiner Bescheidenheit, gutes Wort.
Das Gemüse muss richtig glasiert sein, das passiert in den letzten 5 Minuten. Der Dill muss schön grün sein, den machst du erst in den letzten Minuten dran.
Nicht, der lässt doch
die Forelle musst du rechtzeitig aus dem Ofen holen oder wo auch immer rausholst, damit sie auch super glasig ist, die letzten Sekunden.
2 Fragen, fachlich. Kannst du jetzt wie in einem YouTube-Video beantworten?
Wie in einem was?
YouTube-Video.
YouTube.
Du sagtest eben ein schönes Wort, Gemüse glasieren. Mhm. Wie glasiere ich Gemüse?
Beispiel, das beste Beispiel, was man einem Laien und auch einem
Der Laie.
Eine Karotte.
Ja.
Eine Karotte schneidest du in, die schälst du natürlich vorher, musst du heutzutage auch nicht unbedingt, weil sie alle sehr locker geworden, ne? Man muss sie nicht schälen, man kann sie gut abbürsten, aber hier mal die Karotte schälen.
Locker geworden.
Schön schälen, Scheiben schneiden.
Nein, wir schälen die Karotte nicht.
Ein Stückchen Butter in die Pfanne oder in das Töpfchen. Du musst keinen Zucker dazu tun, weil die Karotte hat auch genug Eigenzucker. Ja, die Karottenscheiben dazu. Ich würde keine Zwiebeln dazu machen oder Schalotten kann man machen, aber weglassen. Nur die Karotte dazu, eine Prise Salz und dann gibst du ein paar Tropfen Wasser dazu, machst einen Deckel drauf und lässt die Kartoffel so ganz, die Karotte so ganz langsam vor sich hin dünsten. Das nennt man übrigens dünsten.
Temperatur ungefähr 5-6 bei einer 10er Skala.
Temperatur 5-6 bei so einer Induktionsplatte, meinst du?
Nur 1 bis 10 ist ja Induktion wie jetzt eigentlich das gleiche.
5-6, ja.
5-6,
ja. Und dann ist es so eine Art Garen findet statt. So es köckelt so vor sich hin mit ein paar Tropfen Wasser. Es ist ja kaum Wasser da, aber die Karotte entwickelt eine eigene Flüssigkeit innerhalb des Topfes und dann fängt sie an, auch ihren Geschmack schon abzugeben. Mhm. Und wenn du merkst, du hast zu wenig Flüssigkeit dran, also Wasser, dann machst du noch einen Tropfen mehr, aber arbeite nur mit Tropfen. Arbeite nicht mit dir, sondern ein bisschen mit bisschen Tropfen. Naja, und dann hat die Karotte irgendwann ihre Struktur, wie sie haben soll, ja, so mit ein bisschen Biss, aber trotzdem schon gar. Und dann kommt der entscheidende Moment, du brauchst die richtige Buttermenge, Flüssigkeitsmenge, damit das Ganze einen Glanz bekommt. Und zwar auch ohne Zucker bei der Karotte. Und dann musst du im richtigen Moment die Sauteuse oder die Pfanne oder den Topf so schwenken und rühren,
damit
sich gut verbindet.
Die richtige Buttermenge, die richtige Wassermenge. Ja. Das ist genau, worauf meine Frage abzielt. Mhm. Woher weiß ich das?
Das kann man so nicht weitergeben, weil es ist schwierig beim Dünsten.
Wie kann ich tricksen? Mhm. Also ich habe einen Trick.
Kannst du nicht dünsten, Tim?
Doch, ich kann. Kannst dünsten. Aber nochmal, aber das ist ja in der Gastronomie eine Sache, die man zu Hause schön. Also meine Küche hat wirklich einen Nachteil. Ich bin gerade ganz überrascht, dass ich sehr dicht an Eckart Witzigmann dran bin. Das meine ich jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht überheblich. Ich habe meine Küche mal als Aller-Minute-Küche bezeichnet. Ich wusste nicht, dass man das über Eckart auch sagt.
Mhm. Extrem.
Also, dass ich halt, und das ist halt nicht zu transportieren, wenn du nicht nonstop hinter jedem einzelnen Koch stehst und dem wirklich so auf die Finger, weil das sind so viele Entscheidungen, die wir als Köche treffen, um ein Produkt genau auf den den Punkt zu bringen. Manchmal macht der Herd, was er will, manchmal das Timing, manchmal das. Also das ist ja die große Kunst, immer wieder alle Eventualitäten auszugleichen, damit das Produkt gleich ist. Und deshalb haben wir, zelebrieren wir meine Lieblingsküche, können wir gar nicht in dieser Form so stark machen. Also wir haben eine Mise en, also wir arbeiten auf Mise en Place. Mhm. Und bei mir ist, deshalb wäre jetzt die Frage beim Glasieren, ich hatte gehofft, dass du einen Trick hast, der mir diese Entscheidung abnimmt. Was ist die richtige Buttermenge und die richtige Wassermenge?
Nein, das richtige Verhältnis passend zum Gemüse. Und es verhält sich ja jedes Gemüse anders. Selbst eine Karotte kann unterschiedlich sein. Du brauchst das Gespür für die Konsistenz, Temperatur, für das Visuelle auch, wann der richtige Moment ist. Aber das ist echt viel Bauchgefühl.
Darf ich einen Tipp geben? Keine, ich weiß mal gucken, was, ja, wie du, ja? Ich nehme ein paar Tropfen Mondamin.
Ja, könnte man machen, aber Mondamin verändert,
ganz wenig.
Mondamin verändert ganz leicht den Geschmack minimal. Das wird auch von zehn werden das vielleicht.
Ein paar Tropfen.
Ja.
Also ich mache wirklich so, dass ich einen Tropfen und nur so Tropfen reinfesse aus einem
Grund. So Mais oder eine Kartoffelstärke.
Ja, also halt so ein paar Tropfen, die ich dann schnell anrühre, irgendwie so, wenn ich mit der Brühe oder so. Weil das, was ich beobachte bei meinen Leuten oder auch bei den Hausfrauen, ist halt, dass die Butter gerinnt irgendwann, weil sie zu heiß gearbeitet haben und dann kriegen sie die nicht mehr zusammen. Und dann haben sie halt Butter, Wasser.
Also eine Speisestärke hilft grundsätzlich.
Ein, zwei Tropfen. Wir reden nicht abbinden. Wir reden ein bisschen Sicherheit.
Ja, das finde ich, und das ist übrigens auch, was du gerade sagst, ist genau das, was ich gerne auch den Menschen zu Hause mitgeben würde. Nämlich, ihr dürft natürlich eine Speisestärke verwenden. Mais oder Kartoffelstärke. Wenn ihr zum Beispiel auch eine Soße, eine gewisse Bindung geben wollt, ein paar Tropfen, das ist ja jetzt nicht verboten. Wer verbietet das? Es ist ein Produkt, was vollkommen in Ordnung ist, was man da verwenden kann, in der richtigen Menge. Ich habe einen Klassiker von mir, eine Beurre Blanc. Und,
auch spannend.
Und eine Beurre Blanc habe ich gelernt, so mache ich sie auch noch. Du nimmst ein Glas Weißwein, hast eine Schalotte in Brunoise geschnitten, kleine Würfel, lässt den Weißwein fast verkochen, also so 0,2 Liter fast verkochen und dann gibst du ein Paket Butter dazu. Dann hast du genau die Menge Beurre Blanc für 2 bis 4 Personen, je nachdem, wie man...
Eine Schalotte, ein Glas Weißwein, ein Paket Butter.
Ja, genau, jetzt pass auf.
Ein Paket Butter.
Und das musst du aber, stimmt, du brauchst eine Technik. Wenn du das jetzt so direkt machst, ja, dann haut dir das sofort ab. Das wird nichts. Du hast ja keine Bindung. Das heißt, du brauchst eine gewisse Technik, kleine Butterwürfel, sehr kalt, relativ viel Hitze beim Topf, nicht, die Soße darf nicht zu kalt werden. Um diesen Stress zu vermeiden, kannst du natürlich Menschen, die zu Hause kochen, einen Weg bieten, der ihnen hilft, nämlich 2-3 Tropfen Speisestärke an die Reduktion ranmachen.
Dann kriegt genau diese, das Gleiche.
Kannst du auch machen. Dann kriegt diese Soße eine gewisse Viskosität und die Butter verbindet sich viel besser mit dem Weißwein. Das würde ich jetzt als Koch in meiner, sag mal, wenn ich heute Bock habe auf Perfektion, dann würde ich keine Speisestärke dazu machen.
Von Timme sagt,
aber das ist eine tolle Lösung. Ja, genau. Und das ist auch der richtige Weg. So ein paar Dinge kann man tun, um Dinge
Nimm
zu vereinfachen.
Die Angst.
Und mach's bei der Karotte. Mach's gerne bei den Karotten auch.
Also meine Überlegung ist ja immer, das heißt immer Hefeteig, so schwierig. Ich habe noch nie Probleme mit Hefeteig gehabt, also noch nie mit frischer. Wenn, habe ich Ärger mit trockener Hefe, damit kann ich nicht so gut arbeiten. Ich habe noch nie Probleme mit Hefeteig gehabt. Also, und ich habe das schon überall gehen lassen. Kalt, warm, zügig, nicht zügig. Also das ist für mich Tönnef, das ist Quatsch. Weil eine nächste Frage wäre, du bist ja wirklich Meister der Soßen. Du hast ja auch schon teilgenommen bei Kitchen Impossible, einfach mit der Aufgabe, eine perfekte Soße innerhalb eines Schmorbratens. Und die Aufgabe ist ja hervorragend aufgegangen. Also meine Rechnung, das war der Henrik Hase, der handwerklich ein bisschen, ich sag mal, gelitten hat, glaube ich.
Ja, wobei auch da die Juroren auch sehr hart waren.
Zu hart, weil man den Kampf nicht bewertet hat.
Ich hätte ihm, es gibt auch so Punkte, ich hätte ihm so einen schönen Mittelwert gegeben, weil er hat sich echt, ich habe ihn ja in der Küche erlebt bei mir, er hat sich echt Mühe gegeben, er hat gekämpft, allein für den Falco, das sieht der das ist nicht, aber auch das Ergebnis war schon gut gemacht und da hätte man schon so, was
ich
4 oder so.
Der einzige junge Koch in Hamburg, der an dein Niveau rangeht, gekommen ist, was Soßen ist, war für mich Gerald Zogbaum.
Ja, ein sehr guter Koch, ja. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht.
Küchenwerkstatt. Ich meine, er ist irgendwann in die Consulting-Geschichte Tokio, Island, also irgendwas Japanisches in irgendwo in Finnland oder so, also ganz skurril und danach haben wir leider den Kontakt verloren. Ist auch ein paar Jahre, glaube ich, aus Hamburg weg, aber wirklich ein boah, hatte auch später mal einen Stern und war ja so vielleicht einer der ersten jüngeren Köche, der in der Reduktion gearbeitet hat, der in der klassisch-französischen Küche gearbeitet hat und der einfach am perfekten Produkt gearbeitet hat. Und bei dem habe ich mal zugehört über eine Soße. Oder er hat mir das mal erklärt, weil ich seine Soße so genial fand, dass er die Butter im Ansatz gemacht hat.
Die Butter im Ansatz, was für eine Soße?
Im Röstansatz, eine klassische Jus. So, dass er im zweiten Ansatz, also die Stücke, den Röstansatz sozusagen mit Butter gemacht hat. Das probiere ich regelmäßig, Bei mir ist aber dann immer Fettfilm oben drauf.
Ja, also.
Also weißt du, was er da gemacht hat? Also er hat mir das erklärt, dass die Butter im An. Ich habe es leider vergessen. Probier das immer wieder und verkackt das immer wieder.
Also ich kann nur raten, also dir nicht, du kannst es, aber ich sag mal, einem Laien oder jungen Köchen kann ich nur raten, wenn du eine Soße ansetzt, das heißt, du brauchst ja Knochen, so wenn du es klassisch machen möchtest, arbeite mit so wenig Fett, wie es geht. Also ich, die Butter, Gerald wird seinen Grund haben, dass er die Butter dran gemacht hat, er hat sie in der richtigen Dosierung dazu getan, aber in der Regel machst du im ersten Ansatz zu viel Fett und dieses Fett kriegst du nachher auch nicht mehr richtig aus der Soße raus. Du musst am Anfang mit wenig Fett arbeiten, bei Knochen und bei irgendwelchen Reduktionen wenig Fett, lieber später die kalte Butter rein, wenn es notwendig ist oder auch nicht, aber am Anfang machen ganz viele den Fehler, dann stehen sie da, haben eine viel zu glänzende Soße und haben diesen Fettfilm oben drauf.
Wenn irgendjemand in Kontakt noch mit Gerald Zugbaum ist,
der hat doch bestimmt Instagram.
Ja, was macht er denn?
Ich weiß noch nicht, wie diese Welt funktioniert.
Ja, ich guck gleich. Sind Soßen echt noch ein Ding? Oder nur
in eurer Welt? Ich merke, dass ich also mir langsam die Wiederholung fehlt. So, und dass ich einfach durch diese ewige Rumschlamperei bei Kitchen Impossible unter Zeitdruck, da koche ich halt nicht normal, sondern koche ich ja wirklich auch unter einem begrenzten Zeitmanagement und muss das Maximum rausholen, was das automatisch.
Ist auch nicht eine schaffende Soße in dem Maße, die braucht Zeit, extrem viel Zeit, eine gute Soße.
Und deshalb pushe ich und entgegengesetzt meines Lebensspruches, irgendwie Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht, versuche ich da Geschmack in einem Tempo rauszuholen, was eigentlich technisch nicht möglich ist. Also muss ich immer wieder ein. Dadurch hat sich mein Geschmack ein bisschen verändert. Und ich habe diese Reinheit verloren. Also ich kann immer noch eine gute Soße, es reicht um dich zu beeindrucken, aber es reicht nicht mehr aus, um mich zu beeindrucken.
Nein, aber was ich meine,
das habe ich verloren.
Was ich meine,
das konnte ich früher gut, aber so richtig kann ich das nicht mehr.
Was ich meine, wenn ihr jetzt
also ich finde, wir können zusammen, wir machen das folgendermaßen, wir kochen was zusammen, wir kochen auch eine Soße zusammen, nicht dass ich dir beibringen will,
doch,
wir kochen zusammen eine Soße, wir kochen zusammen ein tolles Gericht und wir machen danach den Herd sauber gemeinsam.
Und dann esst ihr ein Eis.
Daraus machen wir dann die Challenge.
Und dann esst ihr ein Eis.
Und dann isst man Eis danach.
Nein, aber nochmal, ich habe neulich
alles
gesagt,
auf Instagram.
Ich habe neulich mal gesagt, ich möchte ich bin jetzt im 10. Jahr Kitchen Impossible und ich möchte kochen lernen. Weil ich einen Teil, dadurch, dass ich so medial, also so vieles unter Bedingungen gemacht habe, ne, unter Facetten, die ja immer eine, weißt du selber, Kühnschlacht. In einer Stunde muss da irgendwas gemacht werden. Wie viele Fehler werden forciert? Alleine durch die Tätigkeit vor der Kamera, alleine durch den Zeitdruck, alleine durch die Nervosität, die
sprechen
fremde Küche.
Dazu,
So, und das mache ich jetzt seit 10 Jahren. Das heißt, mir fehlt ein bisschen die Routine in den Standard. Und das ist so eine Sache bei der Soße und da denke ich oft drüber nach. Da fehlt mir gerade was. Das habe ich verloren. Dafür habe ich andere Sachen wiederum besser entwickelt. Eine größere Bandbreite. Aber das, was früher meine ganz große Leidenschaft ist, mir ist so aufgefallen, dass meine Schmorgerichte fast alle gleich schmecken inzwischen. Egal, was ich mache. Mhm. Sie haben immer so dieselbe Grundansätze. Ich habe verloren, ein bisschen in der Reinheit zu bleiben. Also ein Gulasch klassisch zu trennen von der Zwischenrippenstück getrennt von der vom Ossobuco. Ich habe neue Ossobuco gekocht, das war sensationell. Schmeckt aber eigentlich auch wie mein Gulasch. Weil ich einfach zu viel reingeballert habe, weil ich diese Schlichtheit verloren habe. Weißt du, was ich meine?
Das ist auch eine ganz wichtige Aussage, genau.
Ist dass die dran
Soßen, nein, da passt es eben nicht her.
Nee,
merke es.
Ja, aber das schmeckt anders.
Aber die Soßen haben so ihre unterschiedlichen Nuancen und man sollte die gar nicht so stark reduzieren. Ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo all meine Soßen sehr stark runtergekocht waren. Und es ist besser, dem eigenen Produkt auch den Charakter zu geben. Lamm oder Ente, darf es ruhig gerne danach schmecken. Oder auch ein bisschen leichtere Soßen bei einem leichteren Fleisch, ist auch schön. Also auch gut.
Bei einer Entensoße mit einer Gastrik, setzt du die so an oder machst du die anders?
Eine was?
Gastrik, also Zucker, Essig. Karamell mit Essig ablöschen und dann den Fond drauf.
Warum?
Wegen der perfekten Süß-Sauer-Kombination.
Eine
Entensoße. Schöne Fruchtkomponente, also herrlich eingebunden, ohne dass sie rotzig.
Ich habe immer Sorge, dass wenn man zu viel mit Frucht arbeitet und Sorge, dass eben auch, dass das den Geschmack des eigentlichen Produkts kaputt macht.
Das
also ich arbeite erstmal mich ran an diese Ente.
Ja.
Entenkarkassen oder so und mach daraus einen tollen ersten Ansatz, mach dann einen zweiten Ansatz, aber geh wenig in die Süße, wobei ich dann zum Schluss arbeite ich halt eben mit Orange, Zitronenabrieb, vielleicht auch mal irgendwie eine andere Frucht reinwerfen, wenn ich das möchte, aber ich arbeite eher zum Schluss mit diesen Aromaten und auch mit Säure, wenn es notwendig ist, mache ich es eher zum Schluss. Aber ich finde, wir können auch mal so eine kleine Soßen-Challenge machen. Du machst das so mit dieser, was du gerade gesagt hast, und ich mache das hinterher. Und dann können wir gemeinsam...
Mein Eindruck ist halt durch den Karamell, dass die Süße nicht so plump da ist, dass sie subtiler hinten reinkommt.
Das war auch mein Eindruck.
Und die Säure auch schön eingebunden ist. Deshalb fange jetzt langsam erst wieder an, mit Alkohol zu kochen. Ich habe ganz lange überhaupt gar keinen Alkohol, also keinen Wein mehr in Ansätzen etc. Ja, mal ein bisschen hier, ein bisschen da, aber nicht wirklich. Mache ich jetzt wieder. Und jetzt merke ich gerade, das ist ein bisschen der Geschmack, den ich auch vermisst habe. habe. Mhm. Ja, also das ist so, wo also ich werde wieder besser, aber ich hänge da noch.
Aber ich stelle meine Frage nochmal. Ja. Habt ihr das Gefühl, dass Soße bei den vermeintlich jüngeren Köchen und Köchinnen auch so ein Ding ist wie bei euch jetzt? Oder ist das eine Generationfrage?
Ist eine Konzeptfrage.
Wie das Restaurant ausgerichtet ist, oder?
Ja, ja, klar. Also nochmal, das ist, wenn du jetzt Nova Regio und solche Sachen machst, da ist viel Fermentation drin, da ist viel Geschmack über Umami hergestellt. Ja,
da brauchst du nicht
Umami diese ist wie kräftigen Miso Soßen. Und irgendwelche Gucci-Pasten, Soja etc. oder eben auch andere Fermentationsebenen. Die klassisch französische Küche ist einfach personal- und zeitintensiv. Die jüngeren Läden, stehen also alle unter Druck und entweder findest du einen guten Weg, das zu kompensieren. Oder aber eben, ich glaube manchmal, dass die Exaktheit fehlt, aber nicht, weil die Leute zu dumm sind, sondern weil man ihnen einfach die Bühne nicht mehr geben kann.
Und lernen sie es?
Manchmal passt aber auch ein leichter Sud, ne? Manchmal passt auch was Leichtes.
Ich bin Fernsehstar-Koch Nummer 1.
Ja.
Ich glaube, ich habe es gelernt. Ich habe bei Christian Rach gearbeitet, ich habe im Ritz-Hotel, bei David Nichols, bei Marco Pierre White, im Jean-Jacques gerichtet. Ich habe schon ein bisschen was gekonnt. Ich habe es verlernt, aber nicht verlernt komplett. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, aber ich habe die Nuancen verloren. Warum? Weil ich die Wiederholung nicht habe, die Routine. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt jeden Tag in meiner Küche wieder stehen würde und die ansetze, komme ich schnell wieder rein. Aber ich glaube, das ist sowas lernst du nur über eine Routine. Ich habe herausragende Ansätze, also Röstansätze gelernt im Interconti über Hannes Heiß und im Helmut Hellwig. Hannes Heiß, Sous-Chef, der wirklich mit Prang wie Bratpfann hinter mir stand und aber ganz genau mir das Glasieren, die Menge, wann, wie es bubbeln muss, wie ich das ablöse. Da wurde nicht irgendwas rübergeschüttet. Das war, also bis ein Glanz, eine Farbgebung entstanden ist, aufgefüllt, Remoulade, das volle Programm. Dasselbe habe ich im Ritz gelernt mit dem Kühnchef, der stand neben mir und hat mir das ganz exakt erklärt und hat mich auf dem Weg immer wieder begleitet, bis ich selber mal für mich das Gefühl hatte, oh, das hätte ich jetzt auch alleine gekonnt, bis ich selber Qualität und das in der Tat, glaube ich, ist heute nicht mehr so vorhanden in der allgemeinen Gastronomie. In der gehobenen Spitzengastronomie, ja, da hat man vielleicht auch manchmal noch den Raum, auch die Zeit, eben auch die Menschen, die sich dem öffnen. Aber in der ganz breiten Masse gibt es das, glaube ich, nicht mehr so.
Und was auch wichtig ist, dass du immer die Sachen häufig wiederholst. Ne? Also gute, junge Köche müssen immer wieder wiederholen. Du kannst nicht einmal eine gute Soße gekocht haben und dann ist sie beim nächsten Mal wieder gut. Du musst sie noch ganz häufig machen.
Warum brauchst du noch ein eigenes Restaurant?
Ob ich das brauche?
Ja.
Also warum? Warum?
Ja.
Warum ich ein eigenes Restaurant brauche?
Ja. Hm.
Brauche ich das? Also ich bin ja gerade im Jakob und fühle mich da wohl, aber ich weiß auch nie, was passiert.
Nein, für mich ist das Jakob mein eigenes Restaurant. Warum musst du noch Küche? Weil ich finde, du wärst ein toller Lehrer. Mhm. Und wenn wir immer drumherum jammern.
Lehrer im Sinne von auszubilden, also Ausbilder.
Das Wissen, so die Kleinigkeiten. Mhm. Ich bin jetzt nicht viel jünger, aber ich fühle mich jetzt jünger dir gegenüber, aber weil ich dir gerne zuhöre und weil ich so ein bisschen, okay, ich will filtern. Und das ist ja für mich, Wissenstransfer ist eines der spannendsten Themen, auch für die nächste Generation innerhalb der Küche, weil das Wissensangebot so viel größer geworden ist als zu unseren Zeiten.
Mhm. Weißt du, dann, also wenn ich wirklich mein ganzes Wissen oder das, was ich im Laufe meiner Laufbahn, ich habe 83, bin ich in die Ausbildung.
Ja.
Wenn ich das alles jetzt mal so auf den Tisch legen würde und genau analysiere, dann käme schon ein Paket zusammen, ja. Und dann könnte ich das schon, ich gebe das ja auch weiter. Also schon so, dass ich das meinen Köchen weitergebe. Und aber ich bin, aber immer noch
in, noch 12.
Ich bin immer noch im Prozess. Ich bin immer noch in diesem laufenden
aber
Prozess.
Aber er zeigt es auf Instagram und da sind es ja mehr als 12.
Aber ist das
ja
ist eine andere Küche.
Ist aber auch eine Form der Weitergabe, wie Dinge. Ja, wenn er Glasieren dort beibringt.
Macht er ja nicht.
Nö, doch.
Das Glasieren.
Spaß.
Ja, ich meine, siehst du schon so, ja. Aber ich finde, also was ich nicht machen würde, ist also so eine Art Schullehrer.
Warum
oder
sowas, nicht?
Ne, sowas. Nein.
Dafür aber warum nicht? Nenn mir einen Grund.
Weil ich zu leidenschaftlich koche. Also,
ja, das aber was spricht denn dagegen?
Ich brauche auch dieses Fieber. Ich brauche diese Power. Ich brauche diese Küche.
Warum nicht?
Warum ich nicht Lehrer werde?
Zwei Tage die Woche.
Ich war mal eine Zeit lang im Prüfungsausschuss.
Okay, nennen wir es mal nicht Lehrer, nennen wir es mal Professor. Eine Professur. Das ist, weißt du, dann hat das.
Du, das hört sich schon, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, meine ich ja.
Das hört sich doch viel besser an.
Ja, meine ich ja. Weil Berufsschullehrer, okay, da haben wir alle ein bisschen so unsere Meinung und manchmal, und das ist nicht ganz fair immer den Lehrern gegenüber, weil es ist echt ein eigenartiges.
Genau, also die machen das wirklich, geben sich viel Mühe und ja, und das ist auch nicht einfach. Ich habe das ja ein paar Jahre gemacht, im Prüfungsausschuss war ich und das ist nicht ganz einfach. Und man soll ja auch die Grundzüge vermitteln. Aber ja, ein hochprofessionelles Fachwissen in der Breite zu vermitteln, ist nicht so verkehrt.
Finde ich spannend.
Es muss die Gelegenheit vielleicht auch mal geben, ne? Also ja, mal schauen, wie das, was das Leben noch so zeigt.
Weil ich finde es ja ganz gut. Wir haben ja bei durch Corona, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber es gibt ja diese Online-Kochkurse.
Mhm.
Sind die gut? Ich habe die nicht gesehen, aber.
Nee, ich habe da noch gar keinen gemacht.
Ich habe noch nicht mitgemacht, weil das war mir zu wenig.
Ja, also ich habe da auch noch keinen gemacht. Ja, hat sich nicht ergeben. Also
was für Online-Koch, was meinst du?
Gut, ja, es gibt auch so Masterclass irgendwie so. Und dann
dass
Masterclass,
du da stehst.
Luki Maurer Masterclass, ja, T-Duck Masterclass.
Ja. Fisch zubereiten.
Winkler Masterclass, ja. Müller, also das so jede Mal. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, mit welcher Intensität sie da wirklich reingehen. Oder ob sie, warum nicht eine berufliche Masterclass, eine Online-Uni. Weißt du, was ist eine richtig geile Idee?
Eine Online-Uni, eine berufliche Masterclass.
Wo du mir genau meine Fragen gerade beantwortest, warum Butter im Ansatz?
Aber die Frage ist ja, ob auch vermeintlich jüngere Menschen die gleichen Fragen hätten. Ja,
haben sie. Haben sie.
Thomas war
nicht die jungen Leute sind schuld, wir sind schuld. Also nochmal, es ist nicht die junge Generation ist dumm und faul. Wir haben verlernt, Informationen weiterzureichen. Wir haben andere, nochmal, 40 Köche und Interconti 35 zu 8 beim Weggang oder 7 beim Weggang. Natürlich hast du, das ist wie im Pflegedienst so. Nicht die Pfleger sind schuld oder die Menschen in der Pflege sind schuld, dass Dinge nicht mehr so sind. Das System ist der Fehler. Die Zeit, die nicht mehr da ist. Die nächsten, also die menschliche Wärme oder so. Das ist, dafür gibt's halt keine Zeit mehr. Und natürlich hat das schlussendlich auch in meiner Ausbildung war, als ich angefangen habe, hatte ich noch einen Chef de Party, von dem habe ich richtig was gelernt. Der Chef de Party, der mein Chef de Party war, als ich gegangen bin, 2,5 Jahre später, den habe ich damals schon nicht ernst genommen. Mhm. Weil der bist so dumm. So, weil der einfach nicht auf meinem Niveau mithalten konnte. So, der hat schon falsche Sachen beigebracht. Der hat, und er war der Ausbilder. So, das, da ist ja manchmal so das Ding. Und deshalb finde ich das eben schade, wenn Männer, die einfach, oder Männer und Frauen natürlich schon, das hat nichts mit dem Geschlecht, aber Menschen mit einer gewissen Berufserfahrung, die in eine Entspannung geraten, bitte teilt das Wissen weiterhin, aber anders halt vielleicht.
Und es ist auch wichtig, dass du weitergibst, dass eben alles im Fluss ist, gerade beim Kochen, und dass eben die Produkte sich auch leicht verändern, die Zubereitungsart, die Techniken, aber eben auch der Umgang damit. Und du kannst heute, ich weiß nicht, also es gibt so viele Varianten, wie du Dinge zubereiten kannst. Und ich finde, du brauchst aber immer eine gewisse Basis, eine gewisse Erdung, damit du weißt, wo es hingeht. Der Weg, also jetzt mal so, das Ergebnis ist wichtig. Manchmal ist kann der Weg auch völlig unterschiedlich sein. Das Ergebnis ist wichtig. Mhm. Heute gibt es auch so unterschiedliche Variationen von Produkten, die einfach auch keinen Sinn machen, ja. Zuchtkräuter, die überhaupt gar keinen Sinn machen und Öle und die man, ja, ich habe vorhin von einem Kräuteröl gesprochen.
Eine lange Liste derer,
ja. Ja. Und das langweilt mich einfach, weil dafür ist Kochen zu vielfältig, als dass man sich mit solchen Dingen beschäftigen muss. Ja.
Und
also wenn ich schon sehe, diese Buttermilch, also Buttermilch ist ein tolles Produkt, aber ich sehe überall eine weiße Soße mit grünen Punkten drin. Überall.
Mhm, stimmt.
Und dann ist da mal ein Fisch drin, dann ist da mal ein helles Fleisch drauf, da ist mal eine rote Beete drauf.
Also Fettaugen.
Also
ja, grüne Fettaugen.
Habe ich nicht verstanden, dass das jetzt schön aussieht, aber.
Das habe ich vor vielen Jahren schon mal gesagt, dass die Führer eine gewisse Mitschuld daran tragen, weil sie offensichtlich eine bestimmte Form einer Tellerzusammensetzung als wertig beschreiben. Und das ist, also jetzt mal ausnahmsweise sage ich jetzt mal was Nettes. Der Dollarhase aus der FAZ ist da nicht ganz schuldlos dran, aber damals, als er mit seiner Telleranalyse anging, mit Mundgefühl etc., das war schon alles auf dem Punkt. Das hat er schon sehr gut gemacht. Nur irgendwann fing an, die Köche Angst vor ihm zu haben und haben dann praktisch nur die Scheiße gekocht, die er haben wollte. Und das ist bei Führern halt auch, zumindest bei Michelin noch, den anderen kann ich noch nicht so gut beurteilen, dass grundsätzlich glaube ich, dass 80% bestimmter Qualitäten, dass man die analysieren kann und abrufen kann. Und dann kommt 20% in die, also ich will jetzt niemandem das absprechen, dass es eine Top-Leistung ist, aber ich glaube, mit der richtigen Analyse könntest du, zumindest vor ein paar Jahren noch, in das Segment Stern nach vorne kommen. Ohne dass da Individualität, ja, Kreativität...
Du kannst es, heute kannst du es gnadenlos planen und dann wird es auch funktionieren. Aber ich finde, Analyse ist für mich der falsche Begriff beim Kochen, weil Kochen ist für mich viel zu emotional,
als
dass ich was analysieren würde. Ich würde es einfach kochen, wie ich gerade Bock drauf habe. Im Übrigen, weil du vorhin Küchenschlacht sagtest nochmal, was für mich auch so ein wichtiger Teil meiner jetzigen Zeit ist. Und ich bin überrascht, wie Hobbyköche teilweise auch Nerds, sympathische Nerds, aber tolle Hobbyköche, wie die in diesen 35 Minuten tatsächlich immer besser kochen.
Das ist krank. Das ist
unglaublich.
Nein, das ist die, krank.
Ein Kumpel von mir, der ist...
Stress, meinst du, oder was meinst du?
Nein, das ist ein Niveau, das, also ja, ich sag mal, ich habe früher über Kühnenschlacht immer so ein bisschen, ja, das ist halt Leute, die kochen da und da läuft ein Koch dazwischen hin und der sabbelt rum und der andere versucht, den Schaden einigermaßen gut zu besprechen. So, das war mein Eindruck. Und jetzt auch, wie gesagt, ich gucke auch Sachen gerne, ich gucke auch gerne Fernsehen und wenn ich die Zeit mal habe, so, dann gucke ich da auch rein. Und das kulinarische Niveau bei Kühnschlag, das ist schon, wo ja, ich manchmal absolut stehe und denke, Alter, never ever würde ich mir das jetzt in deren Stelle würde ich mir das nicht zutrauen. Zu viele Fallen, zu viele Dinge, eine Qualität. Man sieht richtig die Arbeit der Fernsehköche, dieses Rückwärtsgaren, was temperieren, Kerntemperatur. Bis heute mache ich das nicht. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich koche immer noch mit meinen Fingern.
Ich auch. Ich mache immer noch diesen hier. Ich kann es nicht leiden, wenn da so ein dicker, so ein Loch im Fleisch drin ist. Das tut mir richtig weh. Das merke ich, wie sich bei mir alles zusammenzieht, wenn ich dieses Loch sehe, weil einer dieses Thermometer da reingesteckt hat. Ich spreche nicht von einem dünnen gelben Thermometer, sondern von einem dicken.
Ja, ich habe irgendwann mal.
Wieso haben überhaupt die Firmen so dicke Thermometer da in diesen Öfen? Die braucht kein Mensch. Ein feines Thermometer ist schon. Aber
weil sie nach Gewicht verkaufen.
Wahrscheinlich, ja. Hier fühlen. Hier Bauchgefühl, hier Seele, bisschen Herz und ein bisschen Fingerspitzen.
Nee, aber das Niveau ist schon brutal geworden. Ja, also auch und lustigerweise ist das Niveau in der privaten Ebene höher geworden und in der fachlichen eigentlich, und ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, hat es ein bisschen nachgelassen. Ich glaube ein bisschen, es liegt daran wirklich, dass der Hobbykoch sich monothematischer mit Kochen beschäftigt, so wie wir es damals gelernt haben. Was hatten wir? Braten, Backen, Dünsten, Schmoren, Poellieren, Gratinieren, that's it. Heutzutage, ich habe von einem Ausschnitt aus einer Kinderkochsendung gesehen, da war ein 10-jähriger Junge, der hat ein Dreierlei von der Okraschote gemacht.
Der Klassiker.
Die Okraschote geht bei mir direkt in den Mülleimer. Also da würde ich noch nicht mal auf eine Idee kommen von einem Dreier. Da fand ich so, what ist denn hier? Also da muss ich wirklich als, da merke ich einfach so, ich bin Schwarz-Weiß-Fernsehen. So, das ist einfach eine Welt. Und das, was da eben teilweise aufgefahren wird, dass es groß werden, bei uns eben halt inzwischen. Welche Fische hast du gelernt?
Welche Fische?
Ja.
Damals in der Ausbildung?
Ja
Lachs, Kabeljau, Sildner, Steinbutt.
Kabeljau schon nicht, weil Kabeljau war eigentlich schon nicht in der gehobenen Gastronomie mehr unterwegs, aber ich nehme ihn mal mit.
Also ich habe gelernt im Anglo-German Club in Hamburg, an der Außenalster. Okay. Und da war das so, die hatten auch sehr rustikale Gerichte, aber eben auch der Posse war gut besetzt. Es gab Steinbutt an der Krete mit frischem Meerrettich.
Dritter.
Seezugemüllerin.
Vierter.
Ein Lachs mit einer Chablis-Soße und Champignons, das ging am schlechtesten. Weil die meisten haben Steinbutt mit Meerrettich an der Krete und Seezungenblumen gegessen.
Und jetzt was noch eine?
Noch ein, wurde auch mit Garnelen was gemacht. Oder
nee,
mit
Fisch.
Ein Fisch? Warte mal, ein St. Petersfisch nicht, eine Rupappe nicht. Nee, warte mal, ein Klassikerfisch, habe ich gesagt.
Geilbutt.
Was? Ein Heilbutt?
Es war ein Heilbutt,
war eine schöne Alternative.
Das war eine billige Scheinbutt.
Aber es war alles sehr begrenzt.
Das waren die 5 Fische. Ja. Das war's. Mehr haben wir nicht gehabt. Wir haben Hummer gehabt irgendwie so, aber Hummer. Ja. Helgoländer Hummer angeblich, der damals aber noch illegal war. Also das ist das auch Quatsch. Wir hatten ein begrenztes Potenzial.
Ja, genau. Und jetzt mittlerweile ist es so schnell und breit, was auch in Ordnung ist, solange es in der Nähe bleibt. In der Nähe meine ich jetzt. Wir sind hier in Norddeutschland, also würde ich mal hier mit Ware aus dem Norden arbeiten in der Regel. Wenn da mal eine Taube aus Frankreich dabei ist, mein Gott, aber trotzdem würde ich versuchen, irgendwo ein bisschen regional zu bleiben. So lange finde ich das okay.
Das ist aber ein bisschen kulinarischer Rassismus auch, ne?
Das ist zumindest einigermaßen nachhaltig, wie man es in seinem eigenen Garten irgendwie so auf die Reihe kriegt.
Voll Sympathiepunkte, wenn ich mich auch
für... Thomas, ich habe eine Frage an dich.
Für die Produkte mit Migrationshintergrund einsetze.
Ja, die Tauben.
Was?
Die Tauben. Wenn wir jetzt mit dir durchs Louis C. Jacob laufen würden, ne? Was ist dein Lieblingsort oder Lieblingsplatz dort?
Das Jakob hat viele schöne Stellen. Also ein toller Ort ist für mich, wenn du durch die Wohnhalle, du kommst über den Empfang, dann gehst du in diese Wohnhalle und gehst dann direkt in dieses Restaurant rein und blickst dann auf die Elbe. Ein toller Platz ist die Terrasse. Es gibt so einen Ort auf der Terrasse im rechten Bereich. Da guckst du direkt auf die Elbe, wo sie ganz groß wird nach draußen. Und es gibt manchmal so Zeiten. Es gibt so Lieblingszeiten von mir, wo ich da besonders gerne stehe. Das ist nämlich am Abend, so vorm Sonnenuntergang. Es ist wunderschön. Das Jakob ist ein Haus, da knatscht der Boden. Da ist ganz viel Original und das wärmt mich auch. Viel Kunst auch an Wänden, aber auch der Eiskeller ist ganz besonders. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Und übrigens auch meine Küche. Bin ich auch immer wieder gerne.
Und da kann jeder hinkommen. Du würdest jedem raten, der hier zuhört und noch nicht da war, kommt einfach mal rum.
Ja, ich danke dir, dass du das sagst, aber es ist tatsächlich so, ich würde...
das war eine Frage.
Danke für deine Frage. Weißt du, warum ich das empfehlen kann? Weil ich persönlich selbst auch hingehen würde. Mhm. Ich würde mich auf die Terrasse setzen, ein Stück von dieser Jakobtorte essen mit Gabel und Teller und würde dann dazu einen schönen Cappuccino trinken oder einen schönen Kaffee und würde auch im Restaurant essen, entspannt eine Ente zum Beispiel. Die Ente ist ein Klassiker. Übrigens, eine Sache habe ich noch damals. Ich habe damals, als ich die Ente eingeführt hatte im Jakob, da konnte ich noch nicht so richtig mit Ente umgehen, eine Bauernente, und habe die mit der Luftpumpe, weil du vorhin irgendwas mit Pumpe gesagt hast, Luftpumpe, da habe ich die mit der Luftpumpe
genannt.
Der war gut, der war wirklich gut.
Habe ich versucht, die Ente unter der Haut aufzupumpen, weil ich das irgendwo mal gesehen habe. Ja. Das war 1997 und ich wollte eine Ente auf die Karte schreiben, weil man mir gesagt hat, in Hamburg gibt's Ente, muss man Ente auf der Karte haben. Und da habe ich damals versucht, wie kriegst du denn diese krosse Ente hin und so eine Bauernente. Ich hatte, hieß Timmern, der war in Winsen an der Luhe, der hat tolle Enten gehabt, kennst du noch? Ja. Und da habe ich meine Enten herbekommen. Aber die, ich hab's, musste noch üben. Und dann habe ich mit der Fahrradpumpe, mit dieser hier, wo du so runterpumpst, habe ich versucht, die Haut aufzupumpen.
So macht man's auch.
Ja, aber es hat nicht geklappt.
Bei der Peking-Ente.
Ja, genau. Nicht bei der Bauern, bei der Vierländer-Ente. Ja. Aber ich habe es aber geschafft, dass ich eine knusprige Ente hinbekommen habe. Und die Ente steht heute noch auf der Karte, nicht mit der Luftpumpe, sondern ganz normal.
Wie behält die denn die Luft drinne?
Gar nicht. Du löst nur die Haut vom Brustfleisch und dadurch tritt mehr Fett aus und dadurch wird sie knuspriger. Oder du fragst Heinz Wehmann, der ja nach wie vor einfach Gottfaser auf Dack ist.
Ja. Aber im Jahr kommt eine Ente essen,
das zum Beispiel auch einer, Wein passt. Das ist zum Beispiel auch einer, der nimmt seinen Job noch ernst irgendwie und will bei Kitchen überhaupt nicht mitmachen. Hat er mich richtig gefragt, hat er mich richtig angepöbelt. also, ne, aber nicht böse, sondern einfach nur so, dass ich mich getraut habe, ihn zu fragen. Also es war schon, ja, links und rechts eins zwischen die Ohren gekriegt irgendwie und dachte, okay, habe mich wie ein kleines Hündchen irgendwie zurückgezogen in die Ecke und danach war wieder alles in Ordnung.
Aber ich möchte noch was sagen, weil du vorhin so überrascht warst oder das, warum da so, warum ich das so respektiere, was du geleistet hast in deinem Leben oder was du bislang so geleistet hast. Das liegt auch daran, ich bin ja recht introvertiert. Ich gehöre zu den Menschen.
Nicht. Ich auch.
Ja, ich.
Bei Tim, das, dir, ja, Tim weiß man das ja.
Von mir weiß man das.
Ja, du bist sowas von introvertiert. Ich bin sehr schüchtern und sehr introvertiert und rede nicht so häufig.
Du redest sehr viel, ne?
Nur ganz kurz. Habe ich heute nicht gemerkt, aber
Lukas sagt gerade den Redeanteil
des heutigen Podcasts.
Das wollte ich gerade sagen. Also wenn du diese Wahrnehmung heute mit nach Hause mitnimmst, wer bin ich, da zu widersprechen?
Ich bin gar nicht zu Wort gekommen, sagt er zu seiner Frau. Ich muss ein Instagram-Video machen. Ich habe heute nicht zu Wort gekommen.
Entschuldigung. Ja, aber mach ruhig weiter. Du bist also introvertiert, ja.
Ja, und deswegen kam das wahrscheinlich bei dir nicht so an, aber es ist tatsächlich so. Ich fand es immer toll, was du gemacht hast. Das nur am Rande.
Vielen Dank.
Um es hier nochmal zu sagen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, bleibt gewogen, kocht schön, kocht gut und geht gut mit den Produkten um. Aber ich wollte es noch gar
Ich bin gerade,
du bist der erste Gast, der jetzt auch ein Ende setzt.
Nein, ich fühle mich hier gut umsorgt.
Das langt mir jetzt auch. Also, ansonsten, bleibt alle gesund und sauber. So, wir sehen uns und tschüss, ne?
Hätte ich so nicht gesagt.
Bevor du unseren Podcast beendest, würde ich mich noch ganz schnell gerne Cosima grüßen, Tim. Das ist die Auszubildende im Stanglwirt beim Concierge, die dort ist, weil sie bei uns im Podcast den Stanglwirt sozusagen kennengelernt hat.
Schön.
Und das finde ich wirklich schön, dass sie durch Fiete Gastro sozusagen ihren Ausbildungsplatz gefunden hat. Jetzt, Thomas, darfst du gerne unsere Zuhörer und Zuhörerinnen verabschieden.
Fragst du mich noch ganz kurz, ob ich eine Frage habe, ob ich noch irgendwas hätte? Oder
Tim,
oder
mit dir ist noch irgendwas?
Ja, eine Sache noch. Und dann ist aber auch durch, weil du fragtest gerade, würdest du jemandem empfehlen, dass ich weiß, was du damit bezwecken wolltest, aber es ist wahnsinnig holzig.
Ja, das sind doch wahnsinnig dumme Fragen.
Würdest du jemandem irgendwie empfehlen, ins Suizid? Nee, auf gar keinen Fall, was soll er sagen? Geiler Türöffner und dass du sagtest, ihr öffnet bald wieder das kleine Jakob. Das ist das, was ich eingangs eigentlich sagen wollte, ist direkt auf der anderen Seite. Michi Wolf, damals auch Küchenchef, hat später dann ja auch bei mir gearbeitet als Küchenchef. Einer der Läden, der für mich zum Ausdruck bringt, was ich manchmal bei den Spitzenköchen nicht verstehe, wenn die Spitzenköche, ich sag mal, ein bisschen sich nach unten bücken, in der Produktauswahl, in der Zubereitungsart und so, ne? Es ist qualitativ immer noch um Klassen besser, als wenn Menschen wie ich, die sich recken müssen nach oben. Das Louis C. Jakob hat so ein schönes Ambient, also das kleine, das, also das andere auch, ne? Aber hier, das kleine Jakob. Da gab's Flammkuchen, par excellence. Wird's, da gab's gute Salate, par excellence. Ich glaube, ein Schnitzel gab's auch irgendwann mal.
Ja, haben wir zwischendurch mal gemacht, aber letztendlich die Flammkuchen
und die so einfache, schöne, einfache Dinge. Gerichte.
Und guten Kuchen.
Es gab so Sinn.
Jetzt ich, drüben auf der Lindenterrasse.
Ich war ja, das war bei mir eher so Weintrinken, deshalb habe ich da keinen Kuchen zugenommen. Aber es war so, und es hat mir halt gezeigt, ja, Qualität kann sich auch in den einfachen Produkten abspielen, also in den einfachen Tellerwelten. Das, eine Pizza ist nur eine Scheißpizza, wenn du dir keine Mühe gibst. Eine Bolognese ist nur eine Scheißbolo, wenn du dir keine Mühe gibst. Die Bolognese hat für mich inhaltlich genau dieselbe Wertigkeit wie ein Steinbutt. Nur der Steinbutt gibt mir natürlich ein bisschen mehr Methodik vor, wie ich ihn behandeln muss, damit ich ihn nicht kaputt haue.
Ich finde es aber eine ganz wichtige Aussage. Ich sehe das genauso wie du. Die Kunst ist doch aus vermeintlich einfachen Produkten was Tolles zu machen. Aus einem Weißkohl ein tolles Sauerkraut herzustellen. Ja. Allein das ist eine Kunst für sich. Und so sollte man mit jedem Produkt umgehen, respektvoll.
Absolut. Also man kann das auch ein bisschen auf dich übertragen. Es gibt ja sowas wie Qualitätsjournalismus und der spielt sich natürlich auf Ebenen ab, die dicht am Feuilleton sind. Aber das heißt ja nicht, dass du keine Lebensberechtigung hast, jetzt hier auch als Podcast-Interviewer. Auch das Niveau gibt uns viele schöne Momente und das finde ich ganz toll. Dafür wollte ich dir mal Danke sagen. Du bist sozusagen ein bisschen auch ein so, wie soll ich denn sagen? Der Prosecco der Podcast-Moderatoren.
Prosecco.
Ja.
Welche tolle Atmosphäre hier.
Oder? Prosecco ist gut.
Ich bin der Champagner, du bist halt der Prosecco.
Genau.
Wäre schlimmer, also, du könntest der Erdbeersekt sein und dann hättest du ein richtiges
Problem. Oder der Kindersekt.
Ja, der Kindersekt. Ja,
also.
Du bist ja immer der Prosecco.
In diesem Sinne, Tim, ja, danke ich dir, dass du vorbeigeschaut hast. Ich bedanke mich auch bei Thomas Martin, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir warten jetzt natürlich alle darauf, euch eure Küchenblöcke gemeinsam schier putzen zu sehen, während ihr Eis esst und eine Soße anrichtet.
Stark.
Das ist jetzt Challenge. Das Ding.
Nee, weißt du, das machen wir wirklich. Weißt du auch, wie man so Töpfe sauber macht und so ein Kram?
Ich weiß es, aber du könntest mir nochmal die Verbesserung zeigen, die Perfektion.
Nee, das habe ich. Ich wäre jetzt mit der Frage zu dir gekommen. Hm? Also meine Töpfe brennen sich ein.
Ja. Die brennen sich ein. Ja, da hast du natürlich einen krassen Fehler gemacht. Du musst im Vorfeld schon mal gucken, dass es nicht einbrennt. Da musst du nicht so, ja, okay. Ja. Aber da, also eingebrannte Töpfe ist hart. Aber auch das,
Emaille.
Ich glaube, auch dafür hätte ich auch eine Lösung.
Es gibt doch zum Beispiel, also diese Emaille-Töpfe.
Emaille.
So diese mit roten Farben und so. Mhm. So, da, die sollen ja ganz toll sein. Aber ich werde damit nicht so richtig glücklich.
Stimmt. Die fallen mir auch nicht immer leicht. Da mache ich aber mal so einen Eintopf drin oder so. Ne? Aber da drin was anbraten.
Temperatur, ja.
Da drin was anbraten, fällt mir auch immer schwer.
Aber die Franzosen machen das ja. Und die kriegen die Töpfe dann auch sauber.
Ja, weißt aber ich weiß auch nicht genau, ne, wie die das da so machen. Ne?
Schmeißen die weg und kaufen sich.
Ach, ich weiß auch nicht. Diese Töpfe sind nicht ganz einfach. Die haben viele Vorteile, aber zum Anbraten nicht ganz optimal.
Gibt es einen Grund, warum ihr den Namen nicht nennt? Wir wollen keine Werbung machen wahrscheinlich.
Das ist ein tolles Produkt.
Falls jemand mit einer eigenen Top-Serie auf den Markt kommt, will ich mir jetzt den Markt nicht kaputt machen.
Das ist auch wieder recht.
Obwohl, jetzt könnte ich noch unabhängig dissen.
Ja.
Mach ich aber nicht. Das ist aber Quatsch.
Aber man könnte aber auch ein gutes Putzmittel für den Herdblock überlegen. Das wäre auch mal schön. So ein besonderes Putzmittel.
Was ihr beide auf dem Markt
bringt. Vielleicht. Backpulver.
Oh, ich liebe Backpulver.
Speckschwarze.
Auch schön nachher zum Abglänzen, aber auch zum Putzen?
Nee, zum Putzen nicht.
Zum Abglänzen.
Zum Glänzen, ja. Aber würde ich jetzt meine Keramikplatte auch nicht machen mit der Speckschwarte abglänzen? Nee, das macht keinen Sinn. Aber Backpulver, sagtest du?
Ja.
Ja, oftmals sind ja auch die natürlichen Dinge, auch beim Putzen, machen Sinn.
Das ist Quatsch. Bei mir muss das schäumen.
Also ich bin für Melzer. Ja,
bei mir muss das schäumen und ein bisschen nach Hallenbad
riechen. Ich bin für Melzer und Martin hauen auf den Putz als Instagram-Video.
Oh, das ist gut.
Oh, wir halten hier den Headblock. Die rechte Seite machst du mit scharfen Mitteln, die linke Seite mache ich mit natürlichen Mitteln.
Villariba, Villabajo.
Sozusagen.
der eine noch feiert, wird bei dem anderen feiert, wird beim anderen noch geschrubbt.
Da gibt es hinterher noch ein Eis und vorweg gibt es noch eine Soße und irgendwas drauf.
Toll, aber nur wenn deine Frau mitspielt, habe ich gehört.
Die ist dabei.
Okay.
Mit spült oder mit spielt?
Spielt.
Achso, okay.
Also diesem Vielen Dank für die Torte. Sebastian, du bist mir heute gar nicht so sehr auf den Keks gegangen. Das war ganz toll. Also entweder warst du heute gut oder ich habe aufgegeben.
Finde ich schön. Kann ich mit beidem leben.
Ja.
Aber das Ergebnis ist ja ein gutes.
Sehr
also,
schön.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.